Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 393 mit einer Woche Verspätung des Nur der FCM-Podcast, die euch heute von Sascha präsentiert wird. Einen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung, eigentlich schon letzte Woche, nehmen wir jetzt in diese Woche mit. Ja, wir haben uns zurückgekämpft an die Podcast-Mikrofone, möglicherweise hört man an der einen oder anderen Stelle, aber noch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, noch so ein bisschen Nachwirkungen der Gründe, warum das letzte Woche nicht geklappt hat. Nichtsdestotrotz sind wir zurück, haben natürlich jetzt ganz schön viel Programm für heute und werden mal schauen, wie wir da durchkommen, all die, weil wir ja eigentlich nochmal wenigstens kurz auf die vorangegangene oder gerade zu Ende gegangene Transferperiode zurückschauen wollten. Dann gab es ein Freakspiel in Fürth, über das wir natürlich sprechen müssen. Wir haben dann Bielefeld vor der Brust und ich habe gerade eben im Vorgespräch schon angedroht bekommen, dass es heute im sonstigen Segment möglicherweise spektakuläre Quizfragen geben könnte. Also schauen wir mal, was da passiert. Hallo Thomas, wie ist es?
Ach, Grüße.
Oh, so
besser.
Gut? Okay.
Besser als letzte Woche auf jeden Fall, aber immer noch an den Lagen.
Also zumindest versteht man dich jetzt wieder einigermaßen und so, das stimmt. Naja, umso cooler, dass es dann, dass wir es heute wieder wagen sozusagen. Ich vermute mal, du hast daher auch einige Redeanteile, insbesondere wenn wir dann auf das Fürth-Spiel zurückblicken. Aber zuerst mal wollten wir... Ja, eigentlich letzte Woche, wie gerade schon gesagt, in den FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme nochmal eine kleine Bestandsaufnahme der Transferperiode machen. Also so wahnsinnig viel hat sich jetzt nicht getan, aber ein paar Sachen dann doch. Nämlich, dass der Kollege Diawara nach Frankreich gewechselt ist, Andy Hoti spielt jetzt in Braunschweig und Richmond Tachi spielt nun beim 1. FC Magdeburg. Wie bewerten wir denn diese Transferphase, Herr Thomas?
Oh. Schulnoten, Skala 1 bis 10, wie hättest du es denn gerne?
Schulnoten. Ich hatte ja letzte Woche schon im Discord auch mal so gefragt, wie da so die Eindrücke sind. Das war vor dem Fürth-Spiel. Und vielleicht müssen wir fairerweise jetzt einfach auch die Transferperiode, ab ihrem Ende bewerten, also bis vor dem Fürth-Spiel vielleicht. Aber weiß ich nicht. Aber sag mal, also was wäre denn so deine Note für Herrn Schrock für die Transferperiode jetzt?
Ja, ich sag mal, wir sind ja ein bisschen was losgeworden mit Diawara und Marusic ist, glaube ich, gegangen.
Nee, Marusic ist noch da. Der ist noch da.
Wir waren da noch weg. Also der, wenn du noch in der zweiten gespielt hast, war da noch einer.
Na, Kuhinja, aber das wussten wir schon.
Kuhinja. Ja, genau. Ja, also also wenn man es ganz, ganz großzügig sieht, würde ich sagen, mit 4 bis 4 Minus.
Boah, das ist aber wirklich dolle, dolle großzügig. Also ich bin da schon eher, ich bin da schon eher so bei einer 5, glaube ich. Also jetzt muss man mal gucken, wie das mit Tachi wird. Der zeigt ja ganz gute Ansätze, so als er jetzt gespielt hat. Aber was? Wie? Was?
Kannst du ja. Ist halt, ja, gut.
Naja, okay. Ja, also hat es jetzt zumindest nicht schlechter gemacht als der ein oder andere, sozusagen, der dann auch im Kader wäre oder eine Option wäre. Also wie gesagt, du hast ja netto im Prinzip einen Spieler, also du hast netto zwei Spieler aus der ersten Mannschaft, die da halt tatsächlich auch immer mal aufgetaucht sind, hast du abgegeben, hast einen dazugeholt, hast aber aus meiner Sicht, und das wurde dann im Viertspiel, da kommen wir noch drauf, dann deutlich halt eine der größeren Kaderbaustellen mit der Torhüterposition nicht bearbeitet. Ich sag da auch ganz bewusst, also nicht geschlossen, sondern nicht bearbeitet so. Also nichts getan, obwohl wir ja alle wissen, dass auch der ein oder andere Keeper halt auf dem Markt war. Und ich hätte eigentlich schon gedacht, dass da noch mehr Abgänge irgendwie kommen, aber Unaiwu ist ja, glaube ich, noch in der Verlosung, weil da die Transferperiode international noch ein bisschen weitergeht. Ne? Also da wurde ja gemunkelt, dass der irgendwie noch in Japan
Ländern
geht.
Noch. Ja, genau, in einigen Ländern läuft die noch. Ja.
Also da hat man sich dann wahrscheinlich auch überlegt, na gut, okay, wenn ein Angebot kommt, könnte gehen. Ich hätte, wie gesagt, gedacht, dass da noch das Großreine machen vielleicht noch ein bisschen stärker stattfindet und hätte mir vor allem, eben auf der Torhüter-Position noch eine Verpflichtung gewünscht. Und glaube, dass wir eben da eine größere Geschichte nicht bearbeitet haben. Es gab heute, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab heute, ich vermische das jetzt aber ein bisschen mit Fürth, gab heute da nochmal einen Text über die sozusagen Standardschwäche des FCM. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich glaube, das war eine, ich glaube, der war in der Volksstimme und auch im Discord.
Nee, aber ich denke mal, da wird das drinstehen, was man ja schon seit 2 Jahren auch weiß. Also es ist ja jetzt, das ist ja jetzt bei weitem keine Neuheit, dass wir bei Standardsituationen sowohl defensiv als auch offensiv bestenfalls Regionalliga-Niveau haben.
Genau.
Das ist ja jetzt leider Gottes keine Neuigkeit, die jetzt erst in dieser Saison entstanden ist, sondern das haben wir ja, das zieht sich ja schon seit locker 2 Jahren durch,
Genau. Und da in dem
dass wir
Text,
da einfach grottenschlecht sind. Ja.
genau, na, und in dem Text ging es aber auch nochmal um das Thema Körpergröße. So, und dass wir also da sozusagen Defizite haben, die du nicht trainieren kannst, weil Körpergröße kannst du ja nur schlecht trainieren. Und auch das
Otto
hätte.
Rehhagel.
Ja, und
Ah.
Ja, auch da hätte, also ist es ja nicht ganz, also ist es ja nicht ganz verrückt, drüber nachzudenken, ob man da nicht vielleicht was hätte tun können, weil das ist eine Datenthematik. Also der Artikel, auf den ich mich da beziehe, ist mit Virtual Football zusammen entstanden, also quasi auch auf Datenbasis und so weiter. Und diese Daten wird der FCM auch vorliegen haben und das weiß man dann und dann kann man da was tun, wenn man will, hat man aber, oder vielleicht konnte man auch nicht, weiß ich nicht. Ist jedenfalls auch nicht passiert. So, und insofern, ja, bin ich da jetzt auch, würde ich da jetzt auch keine so riesengroß gute Schulnote geben an der Stelle. Aber gut, okay, also du sagst so 4 bis 4 minus, ich würde sagen so 5er Bereich. Und einige Leute im Discord, also im Discord war das ähnlich, da war so die, also war das so ein ganz ähnliches Urteil, aber da stand dann auch nochmal, gab es dann auch nochmal so das Sternchen Richtung, na, mal gucken, wie die Saison tatsächlich ausgeht. Vielleicht muss man das auch mit in Betracht ziehen, wenn man diese Transferperiode rückwirkend nochmal bewertet, aber das machen wir dann in der Saisonabschlussfolge und jetzt nicht heute. Genau. So, also so viel zur Transferperiode noch. Dann weiß ich jetzt gar nicht, das ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, aber es gibt ja jetzt inzwischen auch ein paar neue Erkenntnisse rund um diese gewalttätigen Auseinandersetzungen da beim Dresden-Spiel. So, nämlich der
Okay.
Gestalt, naja, also der Gestalt, dass sich seitdem wir das letzte Mal darüber sprachen, ja, der FCM dann nochmal ein bisschen ausführlicher geäußert hat. Die Fanhilfe hatte sich jetzt nochmal etwas ausführlicher geäußert und ich habe dann tatsächlich irgendwann die Tage jetzt auch nochmal einen Artikel in des Volkes Stimme gefunden, wo dann eben auch nochmal die Frage nach der Polizeitaktik gestellt worden ist, sozusagen. Also das hatten wir ja auch hier so ein bisschen aufgebracht. Und was ich jetzt verstanden habe, also diese ganze Aufarbeitungsthematik geht ja weiter. Es gab ja dann auch noch den Auftritt von Stefan Rogentin vom Fanprojekt bei Neues vom Krügelplatz, den ich im Übrigen gut fand. So, weiß nicht, ob du das gehört hast. Hast du das angehört, was Stefan da erzählt hat?
Nee,
Nee?
noch
Also
nicht.
würde ich empfehlen, nochmal nachzuhören. Das fand ich.
Nämlich.
Also muss man jetzt, also das ist halt eine, also nochmal eine, wie ich finde, interessante und wichtige Perspektive auf das Thema, wo ich, also die man sich anhören sollte, finde ich. So, und was ich jetzt meine, verstanden zu haben, ist, dass eben es sozusagen da eigentlich so irgendwie Ecke Block 7 oder so eigentlich ursprünglich diesen Polizeieinsatz gegeben hat. Dann war das eigentlich irgendwie geklärt, dann gab es aber noch was hinter der Nord. Dann nochmal, und dann kam die Halbzeitpause dazu, zu dieser ganzen Geschichte, was halt dieser ganzen Sache, die da stattfand, nochmal eine Dynamik gab eben. Also sowas jetzt zumindest zu lesen und ja, dann da halt schon, naja, nochmal zu einer unübersichtlicheren Situation führte und dem auch dazu führte, glaube ich, dass Leute, die mit der ganzen Chose überhaupt nichts zu tun hatten, sondern bloß aufs Klo wollten, da auch irgendwie mit sozusagen reingerieten und dann wird das natürlich eine sehr unübersichtliche Situation. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, ob da noch, also was man da noch erfährt, ob man da noch weiteres erfahren wird oder so. Ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast oder aufgenommen hast, aber ich war so ein bisschen, naja, amüsiert ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber es ist mir schon aufgefallen und ich musste da an der einen oder anderen Stelle schon noch ein bisschen, naja, doch, jetzt sage ich es mal, schon noch ein bisschen schmunzeln, dass ich fand, dass sozusagen unsere Lokalpresse so ein bisschen pissig reagiert hat, weil der Verein ja nun nicht gleich hat Köpfe rollen lassen. Ich weiß nicht, ob du das auch verfolgt hast, aber es gab immer mal so Texte, wo dann so Sätze drin waren wie, ja, der Verein schweigt weiterhin, der Verein macht weiterhin dies und das und jenes nicht. Das fand ich interessant, weil der Verein ja, finde ich, in dem Fall, also meine Meinung, sich außerordentlich besonnen verhält und halt eben kommuniziert hat, also das und das und das wissen wir jetzt, wir arbeiten halt weiter auf und wenn aufgearbeitet ist, melden wir uns wieder, so jetzt mal in meinen Worten. Und das finde ich irgendwie richtig. So. Und dann stelle ich aber fest, dass es Journalistinnen und Journalisten gibt, die das doof finden. Weißt du? Und das ist so der Punkt, wo ich so denke, aha, ist ja interessant, einfach irgendwie. Fiel mir auf. Vielleicht Dir nicht, aber wollte hier kurz
Ja, na
zur Kurz
doch, ich habe das
erzählen.
ja von Anfang an, erinnere dich an unsere Diskussion, die wir hatten in der Gruppe, im WhatsApp, im WhatsApp. Also, du weißt, was ich meine. Oh Gott, ja, egal.
Ich weiß, ich kann mir dunkel vorstellen, was du meinst, ja, aber ja, genau.
Ja, wo ich dann auch geschrieben habe, dass der Empörungswahn halt ziemlich schnell wieder da ist. Es ist halt, das ist wahrscheinlich auch einfach die heutige Zeit, dass man sofort und jetzt gleich am besten schon bevor das passiert ist, einen Schuldigen haben will, den man tarnen und federn kann. Das ist mir auch immer alles viel zu schnell. Also ich erinnere da immer, ich erinnere mich da wirklich auch immer mit Schaudern auch an das, was da auf dem Weihnachtsmarkt passiert ist hier in Magdeburg, wo dann am nächsten Tag gleich, ja, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Und ich denke, lass doch erstmal alle Behörden, die da involviert sind, ermitteln und lass doch die erstmal dann entsprechend zu Wort kommen. Und dann kann man doch immer noch die Frage nach dem Schuldigen stellen. Und das war mir hier eben auch. Das ging mir hier auch alles viel zu schnell, wo dann Leute eben auch gedroht haben, hier in irgendwelchen Leserbriefen mit Vereinsaustritt, weil der Verein dann nicht sofort reagiert. Ich meine, was erwartet man denn? Dass der Verein da jetzt innerhalb von 10 Minuten alles niederbrennt oder wie? Also, ich gehe schwer davon aus, dass es für die Leute, wenn sie ermittelt werden, und das ist jetzt nicht die Aufgabe des Vereins, das ist Aufgabe der Behörden, die Leute strafrechtlich zu ermitteln, die Leute strafrechtlich zu verfolgen, und wenn dann irgendwas kommt, bin ich der festen Überzeugung, wird es vereinsseitig auch Konsequenzen geben. Das hat der Jörg Bierst doch auch klar angekündigt.
Genau.
Und von daher sage ich, bin ich da auch der Meinung, lass doch das erstmal alles jetzt aufarbeiten, lass den Verein dann entsprechend agieren oder die handelnden Personen im Verein. Und dann wird man doch sehen. Aber dieses unbedingt, wir brauchen jetzt sofort gleich hier von euch ein Statement, wo ihr alles kritisiert und bla bla bla. Also halte ich persönlich auch überhaupt nichts von. Ich finde, den Weg, den der Verein da gegangen ist, das hatte ich auch schon gesagt, fand ich persönlich da sehr, sehr gut und finde es auch weiter sehr gut, wie man damit umgeht.
Ja, und ich finde halt auch, also ich teile das, ich finde diesen Ruf nach rollenden Köpfen sofort und dann auch kompromisslos und ohne Wenn und Aber, das finde ich auch bedenklich. Das ist auch eine bedenkliche Entwicklung in vielen Bereichen, aber jetzt hier in dem Bereich eben auch, also teile ich total. Und ich bleibe aber dabei, das hatte ich bei der letzten Aufnahme ja auch schon gesagt, also mein Lackmustest und mein Gradmesser ist dann eben tatsächlich die Frage, also was passiert nochmal? Wird das nochmal, wird dann nochmal irgendwas kommuniziert? Aber das ist genau, also ich schließe mich da voll an. Ne? Also es ist genau wie du sagst, das kann man ja erst tun, wenn man weiß, um wen es da geht und wie man mit den Leuten dann verfahren muss oder wie auch
Eben.
immer.
Genau.
So und dann kann man das bewerten. Ansonsten bin ich da völlig, also unterschreibe ich dir das genauso, bin ich völlig bei dir. In diesem Zusammenhang noch einen großen Dank an Alex, Namensvetter, der uns nämlich eine kleine Unterstützung noch hat zukommen lassen. Im Nachgang der letzten Folge für ja auch für unsere Positionierung da in dem Zusammenhang. Also vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, lieber Alex. Und dann waren das jetzt hier meine drei Stichpunkte in den FCM-Neuigkeiten. Hast du noch was
Nee.
mitgebracht? Ja,
Nee.
gut. Dann geht's heute im
Natürlich
Schwein
nicht.
geht's heute im Schweinsgalopp weiter und wir können uns mit der U23 beschäftigen. Das muss ein 0 zu 1 sein. Die hat nämlich jetzt tatsächlich gespielt, nachdem er das Spiel in Luckenwalde ja, witterungsbedingt abgesagt werden musste. Gab es jetzt eine Partie zu Hause gegen Chemnitz, die ging 0 zu 1 verloren. Da fiel das, ja, das Gegentor schon nach 2 Minuten. Von Beginn an spielten für den Club, also sozusagen aus der ersten quasi Krempicki. Ja, Leipertz weiß ich nicht, der ist ja nun eigentlich fest in der zweiten. Marušić, deswegen wusste ich das vorhin, hat er auch von Anfang an gespielt. War wohl ein Ereignis. Armes Spiel, ja, und jetzt ist das nächste Spiel auch schon wieder abgesagt. Das hätte den FCM dann zum BFC geführt. Und das kann also auch nicht stattfinden aufgrund der Witterung. Ja, und ansonsten kann ich hier noch beitragen zur U23, dass ein Spieler, der vor der Saison aus Altglienicke kam, nämlich Malik Sanogo, nach Schöningen wechselt. Er spielte insgesamt 6 Mal für die Clubreserve, konnte da 246 Minuten sammeln. Also, ja, jetzt auch nicht. Wahrscheinlich keine, also wahnsinnig umfängliche und erfolgreiche Station, hat auch kein Tor erzielt und schließt sich jetzt eben dem Verein von Christian Beck an, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja, soviel zur U23. Dann können wir noch auf, ja, auf die Nachwuchsmannschaften gucken. Da geht es nämlich so langsam dann doch wieder los, beziehungsweise nicht los. Das ist bei der U19 ist das ganz eigenartig. Also die spielen ja jetzt in dieser Hauptrunde Liga B in Gruppe A. Und haben da ihr erstes Spiel erst am 4.4. gegen
also gegen JFV Lübeck, ich gehe aber mal ganz stark davon aus, dass dann auch irgendwelche anderen Spieltage davor irgendwie kommen, aber dieser erste Spieltag wird dann dafür den FCM wahrscheinlich nachgeholt. Hertha hat nämlich jetzt schon gespielt und die nächsten Ansetzungen da irgendwie in dieser Gruppe für den, also so ausgewiesenen ersten Spieltag sind halt irgendwie erst Mitte, Ende März, also das ist ganz merkwürdig. Habe ich jetzt aber auch ehrlicherweise nicht nachrecherchiert, woran das liegt. Wahrscheinlich aber auch Platzprobleme oder so, keine Ahnung. Die U17 ist gestartet in die Hauptrunde, Liga A, Gruppe A auch dort und hat 2:2 gespielt bei RB Leipzig, das war am 8.2. Ja, und bei den Frauen lässt sich noch vermelden, dass also Cheftrainer Nico Koch vorzeitig verlängert hat, dass es einen neuen Co-Trainer gibt, der auf den Namen Philipp Hennig gehört und ja, auch ein, das dürfte dir gefallen, ein Trainer ist, der eben das NLZ durchlaufen hat als Trainer sozusagen, macht jetzt seine ersten Gehversuche bei den Frauen, hat aber eben, ist aber quasi, also sagen trainermäßig auch bei uns ausgebildet worden. Und dann gibt es, und das finde ich sehr interessant, es gibt zwei Neuzugänge aus Rostock, und zwar Lara Monski, die dort Kapitänin war bei Hansa Rostock, und Nele Mohr sind neu dazugekommen, und in der PM ist tatsächlich zu lesen, also da steht der Satz, dass Lara Monski, ja, und wahrscheinlich Nele Mohr, den FCM, Zitat, beim Kampf um den Aufstieg unterstützen sollen. Also, da peilt man, das finde ich nach der Hinrunde auch legitim, da peilt man eben durchaus die zweite Bundesliga an. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, dass man das tut. Und das auch offensiv so vertritt. Genau. Ja, das war sozusagen der Block Nachwuchs und Frauen. Und jetzt habe ich ja wieder genug gequatscht und übergebe den Ball jetzt mal an dich. Wir hatten jetzt im Vorfeld gerade besprochen, Hannover machen wir nicht mehr. Vielleicht kommen wir auf das eine oder andere aber dann doch nochmal zurück, weiß ich nicht. Aber lass uns doch mal bitte dieses Kräuter-Fürth-Spiel besprechen. Und erkläre mir bitte, wie es sein kann, dass man diese Mannschaft in der ersten halben Stunde maximal an die Wand spielt. Dann führst du in einem Auswärtsspiel 5, naja, also zumindest ergebnistechnisch führst du da 5-1, so. Und dann wird es hinten raus nochmal so knapp, dass man halt mit der letzten Aktion sogar noch die Torlinientechnik irgendwie bemühen muss und Glück haben muss, dass das nicht 5-5 ausgeht. Was zum Teufel ist da passiert?
Ja, das ist eine gute, Dominik Reimann ist passiert. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Also, gut, alles klar, dann würde ich sagen, gucken wir uns Bielefeld an jetzt. So.
Ja, also, sorry, also, das kannst du ja keinem erzählen, ja.
Kannst du auch nicht.
Also Fürth hat bis zu dem Spiel kein Tor nach einer Ecke erzielt. Ich sag's nochmal, kein Tor.
Ja.
Wir hatten, glaube ich, auch insgesamt in der ganzen Saison bis dahin 4 oder 5 Tore nach Standards. Ich weiß es nicht mehr, was Trevor Skyler gesagt hat. Und machen gegen uns, wie gesagt, in Folge kein Tor nach Eckbällen. Und machen gegen uns 3 Tore nach Eckbällen. Kurioserweise immer nach dem gleichen Schema, immer nach dem Schema, mit dem auch Dynamo Dresden gegen uns nach einer Ecke getroffen hat. Ich glaube auch, dass Hannover das geschafft hätte, wenn die nicht Christian Tietz als Trainer hätten und das Thema Standards bei denen halt auch überhaupt keine Rolle spielen würde.
Ja, das ist nicht mehr
im Hannover, glaube ich, hätte Hannover uns auch 1-2 Tore nach Eckbällen einschenken können. Aber wie gesagt, die haben ja auch einen Trainer, dem Standardsituationen scheißegal sind. Ja, naja, und dann, es ist einfach, also machen wir uns nichts vor. Ich glaube, du hast in der ersten Halbzeit auf beeindruckende Art und Weise gesehen, warum Fürth Tabellenletzter ist.
Mhm.
Und du hast auf beeindruckende Art und Weise gesehen, warum wir uns in diesem Abschiedskampf befinden. Aber machen wir uns nichts vor, auch nur im Ansatz etwas bessere Abwehr lässt gegen uns nicht 5 solche Tore zu. Mhm. Und unabhängig davon, dass die Tore an sich alle sauber, bis auf das 1-1, was ein bisschen glücklich ist, dadurch, dass der Ball dann für den Torwart natürlich sehr unglücklich abgefälscht wird. Aber die anderen Tore, die wir da machen, die machen wir ja auch, weil Fürth einfach auch defensiv und einfach grottenschlecht ist.
Ja. Ja, total. Und halt einfach auch Lücken hatte. Also da waren ja Abstände, ja, und das war ja nicht zu fassen.
Ja, genau.
So?
Also nichtsdestotrotz waren die Tore trotzdem gut erzielt, da brauchen wir nicht drüber reden. Und du musst diese Dinge natürlich, und du musst natürlich auch, ein Standardspruch, der immer kommt, weißt du, du musst die Dinge natürlich auch erstmal machen.
Ja.
So. Aber ich glaube ja tatsächlich, das ist natürlich auch spaßig gemeint, ja, aber ich glaube ja tatsächlich, dass dass Dominik Reimann vielleicht ein Wettproblem hat. Vielleicht hat er sich ja gesagt,
Oh, Vorsicht mit solchen Aussagen, aber ja.
nein, ich sage ja, Spaß. Ja, also ich meine, wer einem Gegner in einer Halbzeit drei solche Tore schenkt, also weiß nicht, ob er irgendwie eine Wette laufen hatte, so nach dem Motto, Hinspiel 4-5, das wiederholen wir nochmal. Weil normalerweise, und das hat man ja gesehen, nach diesem 1-5 Pfiffe,
Ja.
die ersten Zuschauer gehen. Wenn du in die Gesichter der vierter Spieler geguckt hast, die waren alle durch.
Ja.
Also, ich sag mal, eine gute Mannschaft, die eben nicht im Abstiegskampf ist, sondern die weiter oben in der Tabelle steht, die macht in der ersten Halbzeit noch einen Sack drauf und macht noch zwei. Leider Gottes hören wir dann auch irgendwie auf, machen nicht weiter und schenken dann eben Fürth diese zwei Tore nach den beiden Eckbällen, die dann noch kamen. Ja, und dass du dann natürlich, dass die dann natürlich auch mit einer ganz anderen Stimmung in die Halbzeit gehen, wenn, nachdem du dann so nochmal zurückgeholt wirst ins Spiel. Ja.
Ja, das ist ja logisch. Halt das 5-3, also 5-3 war der Halbzeitstand, ne? So war das doch.
5-3 war der
Und
Halbzeitstand,
dann kommen die
genau.
raus und machen dann gleich das 5-4 irgendwie, ne?
Ja, dann kommen die raus und dann denkt sich Barischartig auch so, ach komm, warum sollen wir denn jetzt hier das Spiel souverän nach Hause bringen? Ich leg dir jetzt auch noch eins auf. Ja,
Ja, ja.
spielt dann diesen wirklich dämlichen Rückpass. Also, das ist ja wirklich auch wieder. Er hat fünf andere Möglichkeiten und er spielt die schlechteste Variante, die er spielen kann. Indem er da diesen wirklich dämlichen Rückpass spielt in der Szene, dann 4-5 und dann frage ich mich aber wirklich allen Ernstes, zu unserem großen Glück, warum will eine Mannschaft, die es nicht kann, auf einmal Fußball spielen?
Jetzt redest du von Fürth, oder was?
Ich rede jetzt von Fürth. Ich verstehe nicht, also wie gesagt, immer natürlich zu unserem großen Glück, ja. Ich verstehe einfach nicht, warum die nicht weiter auf das Thema zweite Bälle gesetzt haben und einfach Ecken rausholen. Einfach nur Ecken rausholen. Ich meine, man sieht ja bei uns, das ist ja schon, das hat ja schon nicht mal mehr, also da kann man ja noch von Regionalliga-Niveau sprechen, ja. Also das ist ja wirklich abenteuerlich, was wir da defensiv bei Eckbällen veranstalten. Das kannst du ja keinem erzählen. Wenn du diese Szenen jemandem zeigst, der guckt dich an, also der diese Liga nicht kennt, der nicht weiß, in welcher Spielklasse dieses Spiel stattfindet, der guckt dich doch an und sagt, was ist denn das? Landesliga?
Ja.
Also, das hat doch nichts mit Profifußball zu tun, was wir da defensiv bei Standards veranstalten.
Ja, pass auf. Pass auf. Ich kriege völlig aus dem Kalten vor ein paar Tagen, du kennst das schon, von meinem Nachbarn folgende WhatsApp. Ja? Also völlig aus dem Kalten. Ich habe mit dem über das Spiel vorher nicht gesprochen. Ja, wirklich nicht. So, er schreibt mir: Habe gerade die Highlights der Partie gegen Fürth gesehen. Würden die Regeln aus dem Handball gelten, würde ich Magdeburg empfehlen, bei Ecken einen zusätzlichen Feldspieler für den Torwart aufs Feld zu schicken. So. Also, ja. Genau, also stützt den Eindruck einfach. Ah.
Also wir können uns ja gern nochmal, falls wir mal das Teil nochmal freigeben, wir können uns ja
Ach
gern
ja,
auch
genau.
die Tore nochmal angucken, also alle Tore, also auch unsere, weil ich fand schon, da waren auch zwei wirklich richtig, richtig gute Tore dabei. Einfach vom Abschluss her.
Also Freigabe kannst du, ist offen, kannst du machen, kannst du zeigen. Ja, das ging ja bei uns, das war ja dann sozusagen also sozusagen hinten raus in der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde, da ging ja alles einfach, weißt
So,
du?
genau,
So.
also erste Gegentor. Das startet ja gleich, also der Spielbericht geht ja gleich mit dem ersten Gegentor los.
Naja, die haben nicht so viel
Ja,
Zeit, ne?
es ist irre. Also es ist wirklich irre. Also, kannst du keinem erzählen. Es ist
Naja.
so schlecht.
Ich zitiere
Also
hier an der
Steff.
Stelle, ich zitiere an der Stelle mal ganz schnell noch aus dem besagten Text. Torhüter und Kapitän Dominik Reimann hatte an jedem Abend mit drei Fehlern zwar seinen Anteil, ist aber bei weitem nicht der Alleinschuldige an der Misere, denn die Zahlen, die die Datenexperten von Virtual Football zusammen ermittelt, mit der Volksstimme ermittelt haben, belegen, der FCM hat bei ruhenden Bällen ein strukturelles Problem und dann geht es eben um das, auch um das Thema Körpergröße, also und Abwehrverhalten der Abwehrspieler vorher.
Ja,
Und nicht
natürlich
nur,
spielt
also
das alles.
auf jeden Fall Reimann, aber halt nicht eben nicht ganz ausschließlich, also so, sondern da
Nein.
spielt noch mehr dazu, genau.
Natürlich spielt das im Gesamtkonstrukt eine Rolle. Aber es ist ja schon so, dass du, wenn du als Abwehrspieler weißt, du musst jetzt unbedingt dein Kopfballduell gewinnen, weil der da hinten im Tor bei diesen Situationen überhaupt kein Faktor ist. Das macht ja was mit dir.
Na klar,
Das
das
macht
glaube
doch
ich
auch
auch.
was mit dir als Verteidiger, wenn du weißt, oh, ich muss jetzt wirklich hier jedes Kopfballduell gewinnen, damit wir hier nicht in Gefahr geraten. Das macht doch auch was als Verteidiger mit dir. Und
Ja, na klar.
wenn du da hinten einen Torwart drin hättest, der da einfach sicherer ist, glaube ich, dann würden auch unsere Spieler bei Standardsituationen vielleicht sogar einen Ticken besser aussehen, weil einfach eine andere Sicherheit da wäre. Aber du hast ja als Verteidiger bei uns überhaupt keine Sicherheit. Du weißt ja genau, wenn die Ecke reinfliegt und du das Kopfballduell verlierst, ist das Ding zu 80% drin. Ja,
Das ist wahr, ja.
und das ist ja schon unabhängig davon, dass wir natürlich ein strukturelles Problem haben. Aber das ist ja, Stichwort Kaderzusammenstellung, das ist ja so gewollt.
Genau.
Ja, du hast ja dann auch finde ich, mit Mathiesen und Hugonet auch zwei Spieler, die das eigentlich könnten. Mathiesen hat ja auch die entsprechende, aber der hat ja auch kein wirkliches Kopfballspiel. Mal im Mittelfeld oder vorm 16er einen hohen Ball mal rausköpfen oder mal wegköpfen, ist halt was anderes als ein Mann-gegen-Mann-Duell zu spielen. Beim Kopfball. Von daher lasse ich mich da von solchen Zahlen dann auch nicht blenden, wenn er dann im Mittelfeld mal wenn er dann im Mittelfeld mal einen Kopfball rausköpft. Es ist einfach so, dass der auch im Mann-gegen-Mann-Kopfball einfach nicht gut ist. Und auch offensiv haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal diese Saison gesehen. Er schafft es ja nicht mal aus 3 Metern einen Offensivkopfball so zu platzieren, dass der Ball ins Tor geht. Er schafft das ja auch, den Torwart anzuklopfen. Also wir haben da wirklich ein großes Problem, weil wir einfach keine kopfballstarken Spieler haben, sowohl offensiv als auch defensiv. Und nächster Faktor, was man jetzt hier auch wieder sieht, ich meine, es war eine andere Zeit, alles gut, aber man sieht eben schon, erinnere dich an Zeiten, wo Christian Beck bei uns gespielt hat. Da konnte der Gegner diese Bälle auf die kurzen Pfosten gar nicht spielen, weil Beckus jeden Ball rausgeköpft hat.
Genau. Ja.
Ja, das war ja diese Variante, die uns jetzt hier jedes Spiel um die Ohren fliegt in der Rückrunde. Die konnten ja die Gegner früher, sage ich mal, gar nicht spielen, weil eben Beckus da stand und alles rausgeköpft hat, was reingeflogen ist auf den kurzen Pfosten. Solche Spieler haben wir jetzt nicht mehr. So, und das natürlich in Kombination, dass du einen Torwart hast, der bei hohen Bällen nicht existent ist. Das in Kombination mit einer schlechten Defensivabwehr bei Eckbällen oder auch bei Freistößen, das macht dann das, was wir hier gerade zu sehen bekommen. Ja.
Naja, und da muss man eben,
Und da.
darf man immer noch nicht vergessen, das möchte ich halt auch noch einmal nochmal stützen, du hast es vorhin auch schon gesagt, ja. Aber wir hatten jetzt einen Gegner, der, also ich sage das nochmal, die haben nach Ecken vorher gar nicht getroffen und im ligaweiten Vergleich, das ist jetzt wieder ein Zitat aus dem Text hier, die wenigsten Kopfbälle überhaupt auf des Gegners Kasten abgesetzt. Also wir reden von so einem Team, was uns 4 Tore einschenkt. Und jetzt kann man das hochrechnen, weißt du? Also das wird, uff, aber gut, okay. Wir wollten uns ja die Tore angucken und ich sehe jetzt hier bei mir in dem geteilten Bildschirm jetzt ein sehr schönes 2:1 von Żukowski, ne?
Ja, also das ist wirklich, also da siehst du eben, das ist einfach ein geiler Abschluss. Der ist genauso gewollt. Überlegt, Kopf, auch da sieht man, Kopf ist oben, wo steht der Torwart, alles klar, dem haue ich das Ding jetzt in die lange Ecke. Das ist nicht blind draufgehauen, das ist wirklich überlegt, das ist mit Kopf, nicht einfach nur, oh, schnell drauf das Ding, sondern wirklich, guckt vorher, wer hat den Ball, wo ist der Torwart, wo kann ich dem das Ding hinzimmern? Und dann haut er dem das Ding in eine lange Ecke. Ein wunderschönes Tor.
Ja, und
Also,
vor allem ist es auch
wirklich.
ein geiler, vor allem ist es ein geiler Assist auch wieder von Ulrich, finde ich.
Ja, endlich mal. Endlich hat er mal eine direkte Torbeteiligung. War, glaube ich, seine erste diese Saison.
Na, das weiß ich nicht, aber ich finde es halt einfach auch gut, wie er das insgesamt macht, sich da den Ball irgendwie schnappt und dann direkt auflegt, war halt schon geil. So, jetzt steht es 2:1 und du bist jetzt hier schon beim 3:1. Das ist,
Das
ach
ist
ja,
Grieb. Ja, das ist
auch
auch ein
wieder
gutes,
Grieb.
schön gegen die Laufrichtung vom Torwart. Das ist wirklich auch ein klasse Tor.
Oh ja. Ey, und ich musste dann erstmal googeln, wie alt der Torhüter ist, weil ich dachte, Alter, haben die da einen C-Jugendlichen reingestellt? Also der ist 19, der Torwart bei Fürth, aber sieht deutlich jünger aus, finde ich. Also spricht aber für ihn.
Ja, und
Cool.
auch keine Statur, also auch ein ganz schönes Hemd, ja.
Naja, ein
Tor von
bisschen so,
Fürth,
ja, so ein
finde
bisschen so ein vollgefressener Klingeldraht, aber ich glaube, lang ist der schon. Also,
ich. Jetzt Klingeldraht.
kennst du es nicht?
Oh, nee, höre ich zum
Okay.
ersten Mal.
Schönen Grüße an meinen Bruder, von dem ich die sinnvollen Dinge in meinem Leben lerne und unter anderem das. Genau.
Vollgefressener Klingeldraht, das ist gut.
Ja,
Ja, dann jetzt
darfst du
das
dir gern
Tor,
zu
ey.
eigen machen. So.
Dann
Jetzt.
das Ding jetzt hier. Dann jetzt das 4-1, ich meine, das hat auch wunderbar aufgelegt von Fürth.
Ja,
Also
total geil.
so ein Stockfehler. Und dass Barisch diese Bälle spielen kann, das wissen wir. Ja, und Lukowski macht es dann auch einfach stark. Ja.
Na, wie sagt man so schön,
Ja.
wenn es läuft, laufen lassen, ne? Also das ist jetzt genau das, wo du halt siehst, okay, der hat jetzt einfach einen Lauf und dann macht er dir natürlich Knochen trocken, ja, ist ja
Ja,
logisch.
kannst du hoffen, oder wir müssen alle hoffen, dass der sich nicht verletzt. Weil. Wenn Jukowski raus ist, haben wir vorne wieder ein Problem.
Genau, ne? Und vor allem müssen wir hoffen, dass der uns entweder am Ende der Saison richtig, richtig dolle viel Kohle bringt oder einfach bleibt. Also so, weil er trifft ja wirklich, wie du gerade sagtest, ne? Also im Moment eigentlich nach Belieben. Ne? Genau.
Ja, das auch. Und das wissen wir, wenn Barış diese Bälle spielen kann, wenn er die Zeit dafür hat, genau diese Bälle zu spielen, das wissen wir alle. Es ist ein überragender Pass.
Absolut,
Also,
das ist, du bist jetzt beim 5-1, muss man vielleicht noch
ja,
dazu sagen.
das ist ein
Genau.
überragender Ball. Also wirklich genauso. Aber guckt, das ist ein.
Absurd, oder? Ja, das
Das
ist
ist halt
absurd.
absurd. Wir reden ja von einer Zweitligamannschaft, ja. Das ist auch hier bestenfalls eine Verteidigung Regionalliga-Niveau, ja. Also das ist ja erschreckend. Aber auch da wieder gut auch reingelaufen von Žukovský. Und dann auch hier, hier weiß er schon, in dem Moment, wo Barış den Ball spielt,
Weißt du
weiß
schon, wo du hin
Žukovský
will?
schon,
Naja.
was mache ich? Und
Genau.
fängt nicht hier am Ball zu überlegen, sondern, und das zeichnet dann eben auch einen Mittelstürmer aus. Genau das zeichnet einen guten Stürmer aus. In der Situation da schon zu wissen, was mache ich jetzt und nicht einen Ball zu überlegen, oh, wo schieße ich den jetzt hin? Ja, also das war wirklich tolle Tore, super rausgespielt, aber eben guckte die, also das ist abenteuerlich verteidigt von Fürth. Wir haben es dann gut bestraft. Ja, und normalerweise musste eigentlich, also ja, wenn wir jetzt nicht vom FCM sprechen würden, wäre das Spiel jetzt vorbei gewesen.
Genau. So, und
So.
jetzt war es ja nun Freitagabendspiel, es steht 5-1, ne? Und ich hatte ja sozusagen hier familienintern gesagt, okay, alles klar, also erste Halbzeit gucke ich mir an, dann lege ich den Großen hin und dann gucke ich mir die zweite Halbzeit irgendwann später an. Gesagt, getan, es steht also 5-1, nach irgendwie 33 Minuten, da war das Spiel für mich erledigt, ne? So, und dann sage ich so, okay, pass auf, ich gucke jetzt hier noch ein paar Minuten und dann ungefähr zur 40., also auf jeden Fall vorm 2-5. Bin ich dann, habe ich gesagt, okay, ich leg ihn jetzt hin, gucke halt später. So, dann war der eingeschlafen. Ich gucke auf mein Handy, wie es steht. Waren es noch, glaube, naja, eine halbe Stunde oder so zu spielen. Also zweite Halbzeit lief schon. Gucke aufs Handy, 4-5. What? So, und dann habe ich gesagt, alles klar, ich muss das jetzt zu Ende gucken. Und dann habe ich mich wieder ins Wohnzimmer gesetzt und habe dann halt einfach wie so ein Häufchen Elend auf der Couch vor mich hin vegetiert und einfach nur noch gezittert. So war mein Freitagabend. Also vielen Dank, FCM, ganz, ganz hervorragend. Ja, so, gut. Wir sind jetzt immer noch beim 5-1 und jetzt gibt es hier die Gegentore und ich sehe schon, also wenn Thomas hier die Geschwindigkeit verlangsamt, dann gehen wir in die Analyse.
Ja,
So.
es geht einfach. Also, ich meine, das ist doch krank, oder? Also, guck dir doch mal diese Szene an.
Ist
Also,
das schon das Hampelmann-Tor oder kommt das noch?
das ist das Hampelmann-Tor. Ja,
Ja, da musste ich
das
so
ist
lachen, als ich das
Hampelmann-Tor.
nochmal gesehen habe. Alter Verwalter, was zum
Das ist
Teufel?
Hampelmann-Tor. Also, das ist wirklich überragend. Also, auch da wieder zwei Fragen, die ich da habe. Frage 1. Wenn wir doch wissen, dass wir, also, wenn auch unser Torwart selber weiß, dass er da Probleme hat, um es mal ganz, ganz defensiv zu sagen. Warum steht da kein Spieler von uns auf dem kurzen Pfosten? Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht.
Kann ich auch nicht nachvollziehen. Das
Wenn ich als Torwart
klumpt
schon
da alles.
weiß, dass ich bei Eckbällen große Probleme habe, weiß ich nicht, würde ich doch Barış Artık nicht hier hinstellen, sondern da hinstellen.
Ja, einfach
So.
an den Pfosten, ja, genau.
Und dann das Zweite ist, was soll das? Also, wollte da einer auf David Wolf machen oder wie? Oder Andreas Wolf, nicht David Wolf. David Wolf war ein Eishockeyspieler. Wollte da einer auf Andreas Wolf machen
Jetzt weiß man auch, wie dein Gehirn funktioniert, so. Also, sehr gut.
oder?
Ja,
Das funktioniert zurzeit nicht so wirklich.
ich habe keine Ahnung. Also ich habe auch gar keinen Plan. Also
Also,
entweder
was soll das? Was?
komm ich da rausgedonnert und verschaffe mir Platz und dann ist der Ball meiner oder ich mache irgendwas anderes, aber halt hier mal eben so, hoch, Hampelmann. Eher nicht so.
Ja, also was soll das sein? Ja? Was ist das für eine Bewegung? Und dann, ja, und dann halt auch dieses, warum guckt er da jetzt seine Verteidiger an? Nee, das warst du selber. Also, weiß ich nicht, kann er nicht verstehen, dass er da auf seine Verteidiger schimpft. Weil das ist ein Ball, guck mal, wo der hingeht. Das ist ein Torwartball. Verdammt nochmal.
Das ist so, ja.
Das ist ein Torwartball. Guck mal, er geht ja nicht mal im Ansatz zum Ball hin. Ja. Ja, und was, ja klar, was Ugo Neda macht, ist natürlich auch lächerlich. Das ist kein Kopfball, das ist kein Defensivkopfballverhalten. Das ist Alibi. Das ist, ich spring mal ein bisschen mit hoch, aber mehr ist es nicht. Kein Körperkontakt, kein Schieben, kein Arbeiten gegen den Gegenspieler. Einfach nur, oh, verdammt, Kopfballduell verloren. Also. Und dann, ja, dann kommt das dritte Tor. Und das ist halt auch wieder, ja. Also, ey, wenn es nicht so traurig wäre, ja.
Ja, das ist schon, also wenn es nicht der FCM wäre, könnte man wirklich drüber schmunzeln,
Wenn
aber
es
es
nicht der
ist.
FCM wäre, könnte man da wirklich sehr drüber lachen. Also es ist aber, es ist wirklich, also, aber es ist leider Gottes der FCM und da tut das weh, wenn man sowas sieht. Das ist wieder, guck mal, das ist genau die gleiche Ecke.
Na, und vor allem
Und
das
auch
Lust.
da wieder, was schön, mit der Faust, oh. Ja, naja,
Ja.
ach nee, warum soll ich denn den Ball treffen? Ist doch Quatsch, ja, und oh.
Na, vor allem, als du das erste Mal abgespielt hast, gerade eben, habe ich erst so gedacht, warum zeigt er die Szene
Das
jetzt nochmal?
Lohne?
Ja.
Ja,
So.
dachte ich auch.
Stark.
Ja, das hat natürlich auch ein bisschen, klar, aber was Nolle hat da auch Pech, das ist natürlich dann ein bisschen scheiß Ping-Pong. Nolle wird ja dann am Ende noch zum Helden,
Genau.
indem er uns da das 5 zu 5 erspart, weil er einfach zum Glück richtig steht. Ja, also, ja, und jetzt die Szene hier.
Ja,
Aber das
gut.
ist eben auch, ja, aber das ist eben auch hier. Ich glaube, das ist Mathiesen. Er
Ja.
schaltet mir in der Situation einfach zu sehr ab. Also er könnte ihn ja da auch ein Stück weit unterstützen. Ugonne ist auch zu weit weg von seinem Mann hier. Steht hier auch in der Mitte rum.
Ja, bleibt ein Scheißball.
Nichtsdestotrotz bleibt es einfach ein Schweineball. Ja.
Naja.
Weil wenn du das siehst, er hat jetzt alle, er hat alle Möglichkeiten. Er kann den Ball hier langschlagen. Er kann mit dem Ball Richtung Außenlinie dribbeln. Es ist ja, er hat ja null Gegnerdruck. Der Gegnerdruck kommt von hier. Also der Gegnerdruck kommt ja eigentlich aus Richtung Mitte, beziehungsweise wenn man sogar ganz leicht von unserem Tor kommt, der Druck. Also die Bewegung da jetzt nach hinten ist ja vollkommen unverständlich. Also
Ja,
warum
die ist
geht der nicht
Quatsch.
einfach hier 2, 3 Schritte nach vorne, spielt dann hier Nolle an oder hier einen Doppelpass oder schlägt hier einfach einen langen Ball die Linie runter? Nein, da kommt diese Drehung und dann so ein Ball. Also das ist ja, also weiß ich nicht, was ihn, dass ich da, weiß ich, ob er gesagt hat, ich will jetzt noch ein Tor auflegen.
Ach, ich glaube, das ist einfach so eine, also das passiert ihm einmal in der Saison, das ist einfach
Ja.
so ein geistiger Schluckauf, der passiert halt. Ist doof, ist halt doof, dass das in der Situation passiert und dass es vor allem in
Das
dem
Schlimme.
Moment im Spiel passiert, aber hey.
Genau. Das Schlimme ist halt wirklich, du steht 3 zu 5, du weißt genau, die kommen jetzt mit Schaum vom Mund raus. Die werden jetzt versuchen, so schnell wie möglich hier das 4 zu 5 zu machen. Und dann legst du denen das selber auf.
Ja.
Ja, und schenkst denen halt das vierte Tor an dem Abend. Ich meine, das machen wir uns nichts vor, das sind ja alles Geschenke von uns. Das ist ja jetzt nichts, was Fürth großartig rausspielt. Das ist ja alles, alle Tore schenken wir denen. Dreimal Dominik Reimann, einmal Barış Artig. So. Und einfach unnötig. Ja, und dann, wie gesagt, dann haben wir das große Glück, dass 40 denkt, so, jetzt fangen wir an Fußball, jetzt wollen wir Fußball spielen. Ich hätte an Fürths Stelle weiter versucht, irgendwie Ecken rauszuholen und uns hier mit Ecken versuchen zu kaputt zu spielen. Und das haben sie irgendwann sein lassen. Also hier, diese Szene zum Beispiel. Ja, warum nach in jeder Runde zur Grundlinie und hol im Zweifel die Ecke raus? Ist doch, also, das sind so Szenen gewesen, wo ich mir sage, oh, zum Glück fangen die jetzt hier an und wollen jetzt hier Fußball spielen. Und eben nicht auf Eckbälle gehen. Wo man ja ganz klar gesehen hat, dass das nicht nur eine Achillesferse ist. Also, das ist ja schon wesentlich mehr als das. Und ja, am Ende gewinnst du dann trotzdem nicht unverdient, 5 zu 4, finde ich. Aber natürlich mit der letzten Szene extrem glücklich.
Das sehe ich auch so halt, wobei man jetzt da schon auch sagen muss, also okay, da stütze ich mich jetzt auf Aussagen des Trainers und von ein paar anderen Leuten noch, so nach dem Motto, naja, hinten raus trotzdem als Mannschaft alles gut wegverteidigt und das 4 zu 5 gehalten. Ja, sicherlich, kann man sicherlich so sehen. Und ja, unterm Strich, also ich habe da vorhin schon mal gesagt, also wenn du nach 30 Minuten auswärts 5-1 führst, und das Spiel gewinnst, dann gewinnst du das auch verdient. Ist das jetzt hier schon die letzte? Nee, das ist
Das ist die
nochmal.
letzte Szene. Das
Doch,
war
das ist die
die letzte
letzte.
Szene jetzt.
Das ist die letzte. Ja,
Ja,
da
da
saß
haben
ich
wir
da.
riesiges, riesiges Glück, dass Nolle da einfach richtig steht.
Ja. Na, und da hatte ich auch
Also.
intuitiv gedacht, der war drin bei Nolle. Und dann dachte ich mir so, na gut, aber Torlinientechnik hätte sich ja gemeldet und zum Glück ist das nicht passiert. Ja, und das war dann so der Punkt, wo ich dann richtig, richtig, richtig gelitten habe irgendwie. Und so dachte, boah, nicht schön. Ja,
Ja.
also mehr Schwein kannst du da einfach nicht haben. So. Also das ist nicht, da fehlt nicht viel. Da fehlt nicht viel. Ja.
Und
Nun
da ist
ja.
jetzt für mich tatsächlich die Frage, haben wir damit unser Glück für die nächsten Spiele aufgebraucht?
Naja,
Oder
wird sich zeigen, ne?
wird man sich jetzt dann doch mal eines Besseren bemühen? Aber auch da ist ja die Frage, und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, das ist wirklich ernst gemeint. Wenn du jetzt das Also man hat es ja offenbar erkannt. Also Sander hat das ja auch ganz klar dann in Interviews danach auch gesagt, dass man das sieht, dass man da Probleme hat. Das ist ja schon mal viel wert, dass man das auch erkannt hat inzwischen,
Ja,
nach zweieinhalb
und
Jahren.
auch mal kommuniziert so, weißt du? Und halt nicht so
Genau,
sagt dem Motto,
genau.
wir haben es gesehen und ich erzähle jetzt aber, nee, da war jetzt halt der Lichteinfall schwierig und sozusagen alles komisch und so. Also einfach klar benennen, was Sache ist, das schätze ich sehr, finde ich gut.
Ja, aber genau,
So.
absolut. Also finde ich auch. Die Frage ist nur, und das klingt jetzt auch wieder schlimmer, als das klingen soll, aber können wir das überhaupt trainieren? Können wir überhaupt selber mit den Spielern, die wir haben, können wir überhaupt so in der Trainingsarbeit arbeiten, dass wir uns da wirklich verbessern?
Naja, und Virtual Football hat darauf eine Antwort. Und die ist nicht schön. Also die heißt, nee, kannst du eigentlich nicht, weil
Genau.
Problem ist eben, naja, tatsächlich Körpergröße. Und dann wird jetzt hier, naja, und das ist sozusagen das Ende von dem Text, dann wird jetzt hier so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, so ein bisschen die Hoffnung am Leben gehalten, nämlich der letzte Abschnitt von diesem Text lautet hier, die weiße Fahne muss der FCM deshalb aber noch lange nicht hissen, denn es ist ebenfalls eine Geschichte der laufenden Saison, dass die Sander-Elf in Spielen, in denen ihr niemand einen stabilen Auftritt zugetraut hatte, 0:0 in Darmstadt, 3:0 gegen Nürnberg, 2:0 bei Hertha, bewiesen hat, konzentriert verteidigen zu können. Das ist angesichts dessen, was da vorher so drin steht, also alle sind alle ein Stück zu klein, dolle, dolle anfällig, Achillessehne ausgemacht, schwächste Mannschaft in dem Bereich der Liga hat das gnadenlos ausgenutzt. Ist das für mich dann irgendwie ein schwacher Trost so? Also ich weiß es halt nicht, man wird es halt sehen. Aber ich habe dann hinterher, weißt du, ich habe hinterher auch so gedacht, naja, im Prinzip braucht doch jede Mannschaft, die gegen uns spielt, jetzt erstmal egal auf welchem Niveau, die braucht eigentlich nur zwei Sachen. Die braucht einen Spieler, der irgendwie vernünftig Ecken treten kann oder Standards treten kann, so auf dem kurzen Pfosten. Und dann brauchst du irgendwie, naja, ein, zwei große Leute, die in der Lage sind, mal in so einen Ball reinzuhüppen. Das reicht ja. Und das ist
Das kann unter
mir,
Umständen
ja,
reichen.
das ist mir, weißt du, und wenn du dann noch dazu addierst, naja, in der Liga gibt es auch ein paar Mannschaften, die auch richtig Fußball spielen können, dann weiß ich nicht. Also wird man sehen, wird man jetzt wirklich sehen, ob das jetzt gnadenlos bespielt wird. So, ich würde ja fast sagen, ja, und dann muss man eben gucken.
Also
Ja.
ich glaube, ich gehe auch davon aus, dass man das auch so auch gesehen hat. Also gegen eine bessere Mannschaft führst du zur Halbzeit nicht 5-3.
Ja.
Gegen eine
Ja.
bessere Mannschaft liegst du wahrscheinlich eher 3-1 hinten.
Ja.
Nach diesen Slapstick-Einlagen da hinten. Weil andere Mannschaften werden dir solche Räume, wie der Vierte geschenkt hat, nicht schenken.
Richtig, genau.
Da bin ich fest von überzeugt. Und genau das, was du da gerade sagst, um nochmal auf das Thema Training zurückzukommen, ist halt die Frage, wie willst du es denn verbessern? Du hast ja offensiv standardtechnisch auch überhaupt keine Wucht. Also wie willst du denn deine eigenen Abwehrspieler fordern, wenn du ja selber offensiv nicht in der Lage bist, dir Torgefahr zu kreieren dadurch? Das ist Sache eins. Sache zwei, dein Torwart wird ja nicht auf einmal besser. Also dann wäre es ja jetzt schon gewonnen in den letzten 2,5, 3 Jahren. Aber
Genau.
es hat sich ja in der Beziehung auch überhaupt nichts getan.
Na, eher andersrum getan.
Diese Thematik haben wir ja, seitdem Dominik Reimann hier bei uns im Tor steht,
Genau.
haben wir ja diese Thematik, dass wir bei hohen Bällen grundsätzlich und bei Ecken im Speziellen jemanden da hinten drin haben, der das eher nicht kann. So. Das ist ja nichts Neues. Das zieht sich ja schon durch, seitdem er hier ist. Und da frage ich jetzt auch mal, was passiert da eigentlich im Training? Also ich bin da schon der Meinung, man könnte doch auch erwarten, dass ein Torhüter, der mit Mitte 20 hierher kommt, sich in dem Metier durchaus noch verbessert. Und da ist jetzt die Frage für mich, liegt es am Torwart oder liegt es am Training?
Genau,
Weil
ja.
es kann doch nicht sein, dass ein Torhüter, ich würde sogar sagen, inzwischen sogar noch schwächer geworden ist.
Das meinte ich gerade,
Denn
genau.
er ist ja nicht mal stagniert. Ich finde, das ist teilweise sogar noch schwächer geworden. Wie kommt das? Also, da würde ich gerne mal die Ursache auch wissen. Liegt es am Training oder liegt es eben daran, dass er es wirklich nicht mehr lernt? Also, woran liegt es? Woran liegt es, dass wir gerade auch auf der Torhüterposition diese Probleme haben? Und dann kann man sie oder muss man auch natürlich auch über das, was du geschildert hast aus dem Artikel, natürlich muss man auch darüber diskutieren. Wie ist dieser Kader zusammengestellt? Welche Schwächen haben wir gerade dann auch im Defensiv- oder auch im Offensivbereich? Weil wir kreieren ja nach Standardsituation null Torgefahr. Das ist ja
Absolut.
bei uns alles mehr Glück als Verstand. Wenn wir nach einer Ecke mal zu einem Torerfolg kommen, ist das mehr Glück als Verstand. Brauchen
Genau.
wir noch nicht drüber reden. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir das können.
Genau.
So. Und Da ist für mich wirklich die Frage, was, also wir wissen das, nee, die Frage, nein, anders. Wir wissen ja, unter Christian Tietz hat das alles keine Rolle gespielt. Sieht man ja auch in Hannover, die hatten am Anfang der Saison hatten die ein paar Standardtore, wahrscheinlich war das noch der Einfluss des alten Trainers. Die machen ja nach, bei denen gelingt ja nach Standardsituation auch überhaupt nichts. Also, es ist ja, und so, Christian Tietz war lange hier und diese Mannschaft ist ja eben auch auf seinen Fußball immer noch zusammengestellt. Das kriegst du mit dieser Mannschaft auch nicht mehr hin. In der Konstellation, in der Zusammensetzung. Das wirst du diese Saison nicht mehr so korrigieren, dass das auf einmal eine Stärke wird.
Richtig.
Kommst vielleicht dahin, dass du ein bisschen besser wirst und eben pro Spiel nicht mehr drei, vier Chancen zulässt, sondern vielleicht nur noch zwei. Das könnte vielleicht gelingen. Aber es bleibt ja trotzdem eine große Schwäche von uns.
Genau, naja, und das, was du sagst, sozusagen, um jetzt auch nochmal auf Dominik Reimann zu sprechen zu kommen, das, was du sagst, finde ich ganz relevant. Also, sozusagen, bestimmte Sachen haben unter Christian Tietz keine Rolle gespielt und dann hat vielleicht auch ein Dominik Reimann in seiner Entwicklung Zeit verloren. So, also wenn du, weißt du, wenn du sozusagen, wenn der Wert oder der Fokus deiner Rolle auf anderen Dingen ist, als dem, was jetzt gerade gefragt ist, und du es dann vielleicht nicht in der Vehemenz oder in dem Umfang übst, in der Phase, in der du das durchaus noch lernen kannst, dann ist es natürlich schwierig. Das ist jetzt Spekulation, ne? Ich weiß nicht, kenne die Trainingsinhalte beim Torwarttraining beim FCM nicht und auch unter Christian Tietz nicht, aber es möglicherweise ist das eine Facette. Naja, und dann, das hatte ich ja auch schon mal an anderer Stelle mal gesagt, im Prinzip kannst du Dominik Reimann ja gar keinen Vorwurf machen, so richtig, also nicht so richtig einen Vorwurf machen, weil ich würde ihm unterstellen, er spielt eben das, was er kann, so gut wie er das, also so gut wie er es eben
Absolut,
kann.
aber es sind eben
So.
Dinge, die kann er nicht. Punkt.
Richtig, richtig. Und da, also genau, genau darauf will ich auch hinaus. Und ich unterstelle Dominik Reimann auch nicht, dass er nach Hause geht und sich sagt, oh geil, jetzt habe ich heute wieder drei Tore verschuldet oder drei Dinge
Natürlich
reingelassen,
nicht.
sondern natürlich hat er einen ganz anderen Anspruch. Und
Ja,
natürlich
klar.
wird er sich genauso ärgern über diese Sachen. Nur scheinbar ist es ja so, dass er das, dass er diese Schwäche nicht in den Griff bekommt. Und jetzt kommt aber das ganz große Problem. Auch da, auf der Position, scheint es ja ein strukturelles Problem zu geben, in dem du eben also keinen zweiten Torhüter zu haben scheinst. Und ich kann das jetzt nur als Fan, der sich die Spiele anguckt, von der Seitenlinie beurteilen, der da so Druck machen kann, dass es eine ernsthafte Erwägung sein kann, auch auf der Torhüterposition mal einen Wechsel vorzunehmen.
Hast du nicht.
Scheint so zu sein. So, und aber auch dann gucke ich den Sportdirektor an und sage, okay, also wenn ich eine Position. Also dann wird ja immer gefaselt von Sachen doppelt besetzen, tralala. Und wenn ich dann halt eine relativ zentrale Position eben nicht untersetze, nochmal mit einer zweiten Kraft, die da Druck machen kann oder die du im Zweifelsfall auch sofort bedenkenlos reinstellen kannst, weil der kann sich auch mal verletzen, der Reimann, weißt du, irgendwie so, dann ist das ein Problem in der Kaderzusammenstellung. Und dann ist es ein Problem in der Kaderzusammenstellung, die jetzt nicht erst in der Wintertransferperiode nicht angegangen wurde, sondern in einigen anderen davor auch nicht. Also ich meine, wir hatten ja einmal den Versuch, wie hieß der Kollege, den wir hier hatten, aus Lyon? Pollersbeck, so, der ja dann aus anderen Gründen da irgendwie nicht so richtig in die Hufe kam. Also das war sozusagen, also da hatte man ja zumindest den Ansatz, aber das hat dann irgendwie trotzdem nicht geklappt. Aber das ist eine riesen Baustelle und das ist für mich vor allem deswegen so ein großer Schmerz, weil ich halt, naja, jetzt einen FCM gesehen habe im letzten Jahr, der hat halt irgendwie gefühlt alle Offensivkräfte verpflichtet, die so auf dem Markt waren, die man ihm angeboten hat. Aber dann eben an der Stelle nicht. Und ich meine mal auch irgendwo gelesen zu haben, dass jetzt sozusagen die Torhüter-Position jetzt nicht die Position ist, wo du das meiste Geld im Kader ausgeben musst. Also sowohl für Gehalt als eben auch so für Transfers. Da sind dann eben andere Positionen wahrscheinlich kostenintensiver. Und deswegen verstehe ich absolut nicht, verstehe ich nicht, warum da nichts passiert ist. So. Jetzt gibt es ja die Diskussion, naja, Noah Kruth mal ins Tor stellen, so schlechter machen kann das auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Also so. Mein erster Impuls war natürlich, während ich das Spiel gesehen habe, auch, um Gottes Willen, naja, der muss raus, da musst du mal was anderes probieren. Und ich kenne auch einen mir wohlbekannten Podcaster, der sowas Ähnliches auch in seinem Status hatte, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber ja, weiß ich nicht. Also tust du dann Noah Kruth einen Gefallen, wenn du den da jetzt reinstellst und der kriegt vielleicht dann drei doofe Dinger oder so. Also, weiß, keine Ahnung, ja. Aber
Ja,
das ist ein Kaderproblem. Das ist ein Kaderproblem.
aber das ist ja auch eine Diskussion. Dann, also, das nehme ich nicht falsch, aber das ist für mich auch, kann ich nicht nachvollziehen, die Denke,
Welche
weil,
jetzt?
ob das ein Problem wäre, weil, wenn du ihn nicht für gut genug hältst, warum hast du dann einen Kader?
Na, weil du keinen anderen hast. Das ist ja mein
Nee,
Punkt.
ja, nee, nochmal, wenn du ihn nicht für gut genug hältst, um den Torwart, den du jetzt hast, auch mal bei einer Verletzung zu vertreten, was ja, du hast ja gerade geschildert. Kann ja sein, Dominik, dass sich Dominik Reimann verletzt. So, dann musst du ja wechseln.
Genau.
So, das heißt, ich muss doch ein gewisses Grundvertrauen in den Torwart haben. Sonst hätte ich ihn ja nicht im Kader.
Naja, würde ich
Und
grundsätzlich
deswegen,
allerdings
deswegen,
sehen.
deswegen verstehe ich halt nicht, warum man nicht mal sagt, ja, es ist ja nicht das erste Spiel. Das zieht sich ja schon, das war gegen Dresden so, das war jetzt so. Warum nicht mal ein Spiel mal, warum nicht mal ein Spiel ihn mal rausnehmen und es mal mit einem Rekrut versuchen? Warum nicht?
Tja, gute
Für
Frage.
mich spricht da nichts dagegen. Ich verstehe, ich kann nicht nachvollziehen, warum das Thema Torhüter, das meine ich jetzt gar nicht, wie gesagt, damit meine ich nicht dich, sondern generell, ich kann nicht nachvollziehen, warum das Thema Torhüter immer so komplett anders behandelt wird als ein Feld, als das Thema Feldspieler. Wenn ein Feldspieler zwei solche Spiele abliefert, in denen er an fünf Toren eine gehörige Aktie hat, dann ist das Mindeste, was diesem Spieler im dritten Spiel passiert, auf der Bank zu sitzen. Ich würde sogar sagen, wenn es ganz blöd läuft, sitzt der Spieler sogar für zwei Spiele ganz draußen. Da diskutiert kein Mensch drüber. Das ist vollkommen normal.
Naja, Stichwort Leistungsprinzip, ne?
Bei einem Torhüter wird immer, naja, ach, wenn man den jetzt rausnimmt, was macht das mit seiner Psyche? Wo ich mir denke, ey, also, das kann ich nicht verstehen. Warum wird das Thema Torhüter, was ist gerade gut gesagt, bei solchen Themen, warum ist das Thema Leistungsprinzip bei Torhütern gefühlt komplett außer Kraft gesetzt? Wie
Ja.
gesagt, macht ein Tobias Müller in zwei Spielen fünf solche Fehler, dass in direkter Folge fünf Gegentore fallen, sitzt ja draußen. Und das völlig zu Recht.
Absolut, ja.
Und bei dem Torwart, da überlegt man, oh nein, wäre das jetzt, ob das eine gute Idee wäre, wenn man jetzt den Noah Kruth da reinsetzt, ob man ihm damit einen Gefallen tut. Also alleine diese Überlegung, wo kommt das her? Ja, mich wird also, das ist wirklich so, wo ich mich manchmal frage, wo kommt das eigentlich her, dass beim Thema Torhüter scheinbar ganz andere Maßstäbe gelten als bei Feldspielern. Ganz andere Maßstäbe. Und dann muss auch zweitrangig sein. Das kommt jetzt das nächste, was ich auch schon öfter gelesen habe. Das nächste, was für mich dann auch absolut nachgelagert ist, ist diese Kapitänsfrage. Es ist doch scheißegal, ob er Kapitän ist oder nicht. Er hatte in den letzten drei Spielen, gegen Hannover konnte man an den Toren nichts machen, er hatte aber gegen Dresden und gegen Fürth hatte er an fünf Gegentoren wie gesagt, eine gehörige Aktie.
Ja, das ist so. Ja.
Und da ist es mir scheißegal, ob der da irgend so eine komische Binde am linken Oberarm hat oder nicht.
Naja, und jetzt
Das
wird
darf
er.
dann keine Rolle spielen.
Und jetzt wird der Sportpsychologe oder die Sportpsychologin sagen, ja, aber sozusagen defensiver, also wichtige Position und Kapitän, tralala, das kannst du atmosphärisch jetzt nicht machen, weil du dann ja sozusagen noch mehr Unruhe, also weil du dann Unruhe reinbringst und so weiter. Ich sag jetzt nicht, dass das meine Haltung ist, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass so eine Antwort dann kommt, wenn man die Frage stellt. So, weißt du?
Ja, dann hast du die nächsten drei Spiele nochmal vier oder fünf verschuldete Gegentore, verlierst von den drei Spielen mal vielleicht zwei und dann hast du eine ganz andere Unruhe. Ja, also ist für mich, also wie gesagt, ist für mich nicht nachvollziehbar, warum das Thema Torhüter so komplett anders betrachtet wird als bei einem Feldspieler. Weil, wie gesagt, bei der Fülle an Fehlern und bei den Aktien, die er an den Gegentoren hatte. Jeder Feldspieler säße jetzt spätestens jetzt Minimum auf der Bank, vielleicht sogar auf der Tribüne. Also. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was du gesagt hast. Ich glaube, dass ich fürchte das auch. Man traut offenbar Noah Kruth es nicht zu.
Ja.
Das ist für mich die einzige Erklärung, die man hat, die ich da habe. Für mich ist es die einzige Erklärung, man traut es ihm nicht zu.
Ja, und dann darf man, glaube ich, eine andere Sache auch nicht vergessen, die ging mir auch nochmal so ein bisschen durch den Kopf, jetzt im Nachgang des Spiels so. Im Prinzip ist das ja hier Hashtag Wohlfühloase und so, im Prinzip ist das ja immer noch so irgendwie so ein Tiz-Zombie-System, so ein bisschen, oder Ansatz, der da gespielt wird, ne? Also der Trainer ist weg, aber die prägenden Gedanken und sozusagen, auch wenn ich das Wort hasse, aber das Spielermaterial, also die Spieler im Großen und Ganzen, die dieses System getragen haben, sind ja halt noch da. Und jetzt werden aber sozusagen, werden jetzt vielleicht andere Dinge wichtiger, trotzdem verharrst du halt, wie gesagt, Hashtag Wohlfühloase halt irgendwo ein Stück weit noch so in der Denke und hast also im Prinzip jetzt so eine Übergangszeit. Das kommt da, glaube ich, spielt da, glaube ich, auch nochmal eine Rolle. Und dann hast du natürlich einen Dominik Reimer mit einer ganz fantastischen Spieleröffnung und alles ganz super und 12., also hier 11. Feldspieler mit Handschuhen und alles ganz, ganz toll. Und ich glaube, diesen Nimbus aus den Köpfen zu kriegen, bei den Leuten, die dann da täglich in der Trainingsarbeit sind, ist eben auch schwierig, ne? Und jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, unser Sportdirektor, der ja nun im Sommer sozusagen die Idee hatte, okay, wir versuchen das jetzt einigermaßen weiterzufahren. Und naja, das war ja eine Entscheidung, die man getroffen hat. Man hätte ja auch die Entscheidung treffen können zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach sozusagen alles irgendwie anders und brauchen einen anderen Ansatz und verpflichten dann halt auch nochmal anders, ne? Also das ist im Prinzip einfach jetzt so historisch gewachsen, so irgendwie, und damit eben auch diese Torhüterposition und diese Rolle, die aber irgendwie nicht mehr so ganz die ist, und naja, wenn du da jetzt was veränderst, wer weiß, was dann alles einstürzt. Ja, also ich finde das schwierig, und vor allem, es ist ja nun leider auch so, weißt du, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir wären jetzt 7. und hätten irgendwie 10 Punkte Rückstand auf den Abstiegsplatz und sowas würde passieren, dann ist das einfacher, glaube ich, auch für den Kopf, als jetzt in einer Situation, wo du ja wirklich nach wie vor jeden Punkt brauchst. Das ist ja eine komplett irre Tabellenkonstellation. Also will sagen, stellen wir das schon nicht so einfach vor, sozusagen, das jetzt, also aus deren Perspektive so, das jetzt irgendwie so zu entscheiden. Ja, aber bin grundsätzlich bei dir. Also ich würde da gerne auch mal was anderes einfach ausprobieren. So.
Genau. Ja, und dann ist ja das, also Stichwort Kartensaison schon nochmal, also es ist ja auch, also grundsätzlich, also entweder hast du, oder die Ideallösung ist ja, dass beide Positionen das können, dass du sowohl, dass du einen Torwart hast, der in solchen Situationen eben auch eine gewisse Aura hat, sage ich mal. Also es gibt ja so Torhüter, da weißt du genau, wenn da eine Ecke reinfliegt, der kommt raus, da ist es egal, ob ein Verteidiger vor dem steht oder ein Gegenspieler, der räumt die weg und dann tut's weh. Ja,
ja.
So, das macht der Dominik Reimer nicht. Da weißt du als Stürmer genau, da kann ich mich daneben stellen, mir passiert hier gar nichts. Ja. So, dann der Idealfall ist, du hast dann auch noch Verteidiger, die dann auch noch Defensivkopfball können. So, das ist der Idealfall. So, dann hast du die Chance, das eine 50-50-Situation draus zu machen. Also entweder hast du einen Torwart, der es kann, oder wenn der es nicht so gut kann oder gar nicht kann, hast du Verteidiger, die es können. Dann kannst du das kompensieren.
Das ist wahr.
Wir sind leider in der Situation, wo beide Bestandteile es nicht so können, wie sie es vielleicht können sollten.
Ja.
Und dann hast du ein Problem.
Dann kann das passieren, dass man da nachhaltig ein Problem kriegt, auch mit dem weiteren Saisonverlauf, richtig?
Und hoffen wir mal, dass das nicht stattfindet. Da sind wir dann bei dem, was du gesagt hast. Stichwort Sommer, Stichwort Kaderzusammenstellung. Ja, und im Nachhinein muss man, glaube ich, sagen, ich meine, wir haben immer noch auf relativ hohem Niveau. Ja, das ist mir bewusst. Wir haben das Spiel in 40 gewonnen, wir haben 3 Punkte geholt. Wir stehen über dem Strich. Wir jammern immer noch auf relativ hohem Niveau. Man muss aber schon sagen, und das habe ich auch in dem Hannover-Podcast da vor 2 Wochen gesagt, ich finde schon, dass Christian Tietz eine Sache im Vergleich zu uns hier im Sommer eines richtig gemacht hat, in meinen Augen.
Nämlich?
Naja, er hat einen Großteil der Spieler, die dort waren, die mit dem alten System noch, die mit dem System des alten Trainers trainiert haben vorher, aussortiert. Und hat entsprechend Spieler geholt, die in seine Art Fußball zu spielen passen.
Genau.
So, das heißt, er hat also schon den Ansatz, den er wollte, auch mit Spielern, die er geholt hat, dann auch umgesetzt. Und natürlich ist das besser, als zu versuchen, und das muss man ja schon sagen, Fiedler hat versucht, was zu verändern. Das kam ja auch in dem Volksstimme-Interview von Artig im Dezember durch. Er hat schon versucht, was zu verändern. Dazu hat sich die Mannschaft aber nicht in der Lage gefühlt, beziehungsweise wollte sie das nicht.
Richtig, genau. Das wollte sie nicht.
So. Genau. Und da muss man eben sagen, da haben wir im Sommer den Fehler gemacht. Wir hätten wahrscheinlich eben auch eher hier 6 bis 10 Spieler austauschen müssen. Im Nachhinein, klar, hinterher ist man halt immer schlauer. Das ist das Schlimme für einen Fußballtrainer. Du kannst immer an dem gemessen werden oder auch an Spielern, was du passiert ist. Vorher weiß man es halt nicht. Aber grundsätzlich muss man eben sagen, war das vielleicht auch ein Fehler, dass wir den Kader in der Struktur eben einfach so belassen haben, wie er war, und eben nicht geguckt haben. Das ist sicherlich auch dann wieder der Unerfahrenheit von eines Christian Fiedlers geschuldet, der eben auf dem Niveau noch nicht trainiert hat. Da ist dann aber in meinen Augen wieder beim Thema Sportdirektor. Da kann man, glaube ich, erwarten von einem Sportdirektor mit der Erfahrung eines Ottmar Thorg, dass man sowas eben auch mal entsprechend moderiert und eben nicht versucht, dann das durchzudrücken. Naja, neuer Trainer, aber alle alten Spieler sind da.
Genau.
Und wir holen für ihn keine Spieler, die jetzt auch von der Defensivstruktur in sein System passen. Ich meine, Fiedler hat ja versucht, er wollte ja weg von dieser Mann-gegen-Mann-Verteidigung hin zu einer mehr raumorientierten Verteidigung. So, natürlich brauchst du dann auf den Schlüsselpositionen, auf der Sechs, auch in der Innenverteidigung, also da, wo es, ich sag mal, da, wo es am wichtigsten ist dann, ja. Also gerade Sechser sind, glaube ich, in dem Fall, wenn du umstellen willst von einem 3-4-3 auf ein 4-2-3-1, das war ja schon auch das, was so durchklang. Das ist ja schon eine größere Umstellung, auch vom taktischen Verhalten her. Und natürlich brauchst du dann Spieler, gerade auf dieser, Sechs ist eine Schlüsselposition, musst du dir eben Spieler holen, die dann eben zu dem System passen, was du spielen willst. Und die hatten wir nicht. Und das ist uns ein Stück weit auf die Fresse geflogen. Jetzt haben Patrick Sandner und Pascal Ibert das dahingehend ein Stück weit korrigiert, indem sie eben wieder gesagt haben, okay, wir gehen wieder zurück zu diesem Fußball, weil die Mannschaft das eben kann. Das konnte man jetzt dann wieder ein bisschen auffangen dadurch. Aber ich glaube, so schön das war, dass wir da zum Ende der, und auch so wichtig das war, dass wir da zum Ende der Hinrunde da nochmal gut gepunktet haben. Das hat uns, glaube ich, transfertechnisch im Winter so ein bisschen Sand in die Augen gestreut.
Na total, absolut. Sehe ich auch
Ja, wenn
so.
man dachte, na, ja, es geht doch, wir müssen doch nichts machen.
Genau.
Und nichts gegen Richmond Hatschi. Ich hoffe wirklich, dass der hier einschlägt, dass das für ihn auch hier auch gut läuft, keine Frage. Aber das war für mich rein, dieser Transfer, ganz ehrlich, war für mich reiner Aktionismus.
Naja,
So
klang so
nach
ein
dem
bisschen
Motto,
nach Alibi.
naja, irgendwas müssen wir machen, wenn es mal, ah, guck mal, Lauterhacht hat Opoku und Hatschi auf dem Markt, guck mal, einen von denen holen wir uns. Das wirkt für mich so ein bisschen wie Aktionismus. Wirkt für mich jetzt nicht wie ein Transfer, der uns besser macht. Der stellt
Ja.
uns in der Breite besser auf, aber der Transfer verbessert uns nicht.
Ja, genau. Also man kann ja auch mal andersrum die Frage stellen, welche Baustelle hast du geschlossen mit der Verpflichtung?
Genau, ja, genau.
So.
Keine. Du hast keine Baustelle geschlossen. Genau.
So. Und hättest du nicht andere Baustellen gehabt, die halt dringender zu schließen gewesen wären? So. Und das Problem mit, naja, unserem Ottmar Schork ist ja nun auch, wenn ihm jetzt an drei verschiedenen Zeitpunkten nächste Woche vier verschiedene Mikros unter die Nase gehalten werden mit genau dieser Frage, wird er fünf Antworten geben. So. Weißt du? Also du wirst es, wir werden es auch nie rauskriegen. Es kann ja auch sehr gut sein, also ne, es kann ja eine Welt geben. Es kann ja eine Welt geben, in der Ottmar Schork unterwegs war und hat tatsächlich versucht, diese Spieler zu bekommen und hat sie nicht gekriegt. Aber selbst das würdest du ja nicht erfahren. So, ne? Insofern, ja, macht es halt genau den Eindruck und ja, und dann bist du eben, ja, und da kommen wir immer wieder drauf zurück, ja, da muss man eben schon tatsächlich nicht nur die Spieler, sondern einfach auch eine Etage höher gucken. Und wenn ich mir dann noch in Erinnerung rufe, dass ja auch ein Barış Artık irgendwann mal gesagt hatte über Fiedler, naja, der hat uns alles versucht wegzunehmen, was uns ausgezeichnet hat, ja, dann weiß ich nicht so genau. Weißt du, dann bin ich genau bei dem, was du sagst. Also, ja, dass man da wahrscheinlich, also jetzt kein Plädoyer dafür machen, dass man Barış Artık hätte absägen müssen, so meine ich das nicht. Aber da hätte man dann, glaube ich, naja, hätte man anders agieren müssen, einfach so. Und dann nochmal andere Sachen irgendwie anders durchdrücken müssen. Hat man jetzt nicht, ist jetzt so. Jetzt haben wir den Kader, den wir haben. Jetzt haben wir die
Ja.
Malaise, die wir haben. Und jetzt müssen wir eben einfach zusehen, dass wir da sozusagen mit blauen Augen aus der Saison kommen und dann einfach hoffen, dass ich, naja, auf verschiedenen Schlüsselpositionen, und da gucke ich auch den sportlichen, also sozusagen den Geschäftsführer Sport an, dass sich da Dinge ändern. Nur, hatte ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, also kann man auch nachhören, wenn man da hätte was verändern sollen, dann hätte man das Ende letzten Jahres machen müssen, weil jetzt steckst du in den Planungen für die neue Saison und so weiter, weiß ich nicht, wann da jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt wäre, da eine Veränderung vorzunehmen. Unabhängig davon, dass ich eh glaube, dass die einzige Veränderung, die da stattfinden kann, eine ist, die Ottmar Schork selber hervorruft, indem er sagt, er hört auf. Aber gut. Aber ja, lässt sich insgesamt jetzt 2026 aus der Perspektive ähnlich an, wie das 2025 dann so ein bisschen sich schon andeutet. Es fühlt sich nicht gut an. Hoffen wir einfach mal, dass wir da, ja, wie gerade schon gesagt, dass wir da mit ein paar Beulen jetzt einfach durch die Saison kommen und nächste Saison weiter in zweite Liga spielen können und dann auch mal so ein paar Sachen stattfinden.
Ja, aber ich sag mal,
Ja?
es wird natürlich auch nicht leichter. Ja. Also
Natürlich nicht.
ich sag mal, du hattest jetzt mit Braunschweig, Dresden und Fürth Spiele, du hast gegen Braunschweig und Fürth gewonnen. Ja, alles gut. Du hast diese 6 Punkte geholt, die du in meinen Augen auch holen musstest.
Ja,
Die
total.
Niederlage gegen Dresden ist auch, ja, die tut halt ergebnistechnisch oder die tut halt von den Punkten einfach sehr, sehr weh. Dass du das Spiel gegen Hannover verlierst, Tabellensituation, gut, passiert. Ja.
Ja.
Hannover ist einfach auch individuell auf einem Großteil der Position einfach auch besser na, aufgestellt. Und von daher ist diese 1-2-Niederlage, finde ich, da zu verkraften. Rein sportlich gesehen. Ich
Ja,
hätte
sehe ich auch
gerne
so.
diesen Trainer besiegt, aber rein sportlich gesehen ist das jetzt keine Niederlage, die groß wehtut. Nur du hast jetzt mit Bielefeld, kommen wir gleich ein bisschen genauer drauf, Auch ein Gegner, der auch unten drin hängt. Und Bielefeld zählt zu den standardstärksten Mannschaften der Liga.
Genau.
Da wird mir jetzt mit dem, mit der Konstellation, die wir da gerade sehen dürfen in der Rückrunde, wird mir da Angst und Bange. Weil dann wird's gegnertechnisch, wird's dann erstmal nicht einfacher. Du hast dann Schalke, wobei die auch gerade ein bisschen kriseln, aber trotzdem mit dem Kader immer in der Lage sind, uns weh zu tun. Dann KSC, muss man abwarten, wie das da weitergeht. Da bin ich mal gespannt. Da hat ja jetzt der Chefscout auch in den Sack gehauen. Also es würde mich nicht wundern, wie gesagt, wenn da noch ein bisschen Drama kommt in Karlsruhe. Aber dann hast du mit Elversberg und Darmstadt, also ich sag mal so Schalke, Karlsruhe, Elversberg, Darmstadt, das sind die nächsten Spiele nach dem Bielefeld-Spiel. Das ist tabellarisch und auch gegnertechnisch ein ganz anderes Regal als das, was wir jetzt in den Spielen zuvor hatten. Und ja. Dann Münster und dann geht es weiter mit Bochum, Paderborn, Düsseldorf und Nürnberg. Also es wird, ich sag mal, die gro großartig alle Mannschaften von unten haben wir mit Braunschweig und Dresden weg. Dann haben wir jetzt noch Münster und Bielefeld noch jetzt innerhalb der nächsten Wochen vor der Brust. Aber das sind dann natürlich schon Spiele, die werden jetzt knackig. Und ja, wie gesagt, Bielefeld jetzt am Wochenende als Mannschaft, die eben bei Standardsituationen sehr, sehr gut ist. Also wenn inzwischen Also wenn jetzt, ich muss ja sagen, ich zweifle auch so ein bisschen an den Trainern dieser Liga, wenn die jetzt nicht alle erkannt haben, was du gegen uns machen musst. Ich meine, es wäre schön für uns, wenn sie es nicht erkennen, aber ich würde halt echt auch an den Trainern zweifeln, wenn sie nicht sehen, dass du gegen uns, aber das haben wir hier auch schon, das sagen wir hier seit über einem Jahr. Erinnere dich, wir haben das in der letzten Saison hier schon gesagt,
Klar.
dass du gegen uns Eckbälle immer zum Tor hin auf den kurzen Pfosten spielen musst. Das haben wir in der letzten Saison, haben wir das mehrfach schon gesagt. Und das ist ja nichts, das ist ja jetzt wirklich keine wahrlich neue Erkenntnis, die jetzt Dresden und Fürth aufgemacht haben. Deswegen wundere ich mich wirklich immer wieder, dass es tatsächlich Mannschaften, Schrägstrich Trainer gibt, die das gegen uns nicht so spielen. Gut für uns, ja, weil dann kannst du diese Schwächen eben immer noch kaschieren. Aber ich glaube, inzwischen guckt da jeder hin und weiß ganz genau, gegen diese Abwehr, gegen diesen Torwart brauchst du die Eckbälle nur kurz musst du nur auf den kurzen Pfosten spielen. Und dann musst du gucken, dass du entweder aufs Tor bringst oder verlängerst. Dann ist die Chance, ein Tor zu erzielen, sehr hoch.
Absolut, ja. Naja, und ich
So.
meine, der Heiko Vogel hat das ja auch sozusagen zu Protokoll gegeben nach dem Spielen, und der Trainer von Fürth hat gemeint, naja, wussten um diese Schwäche der Magdeburger und haben die natürlich dann sozusagen auch versucht, gezielt anzugehen, so, und das werden alle anderen auch machen. Und dann hast du halt eben bei Karlsruhe hast du einen Wanicek, und also du hast ein paar Leute, die da auch ein bisschen was im Fuß haben, weißt du, und das wird schon spannend, werden wir sehen. Jetzt müssen wir erstmal Bielefeld gucken, dass wir das einigermaßen gut überstehen. Und ich meine, der Sendungstitel wird heute sein: Das nächste Tor ist immer das Wichtigste. Das ist dann wahrscheinlich auch das Motto. Also solange wie wir es dann irgendwie hinkriegen, ein Tor mehr zu schießen, ist es halt egal. Aber das wäre ja dann sozusagen wieder der Tietz-Ansatz. Wird aber nicht klappen gegen alle der von dir gerade genannten Mannschaften. Also insofern. Andererseits, was ich auch gerade noch so dachte, jetzt kann man das natürlich auch wieder positiv wenden und kann sagen, okay, dann gibt es jetzt aber auch in den Spielen für die Mannschaft die Möglichkeit zu zeigen, dass sozusagen Trainingsarbeit eben doch fruchtet und dass sie vielleicht die eine oder andere Sache, und auch Reimann, ne, also die eine oder andere Sache dann vielleicht doch mit sehr, sehr viel intensiver Arbeit, wie auch immer, dann zumindest noch ein bisschen zum Besseren wenden. Also so kannst du ja da nur rangehen, wenn du da jetzt da reingehst mit, ach du Scheiße, die kriegen eine Ecke, dann das wird eh ein Tor, dann wird es auch ein Tor. So kannst du ja nicht denken. Also das ist vielleicht auch, ich weiß, das ist ein kleiner und sehr, sehr schmaler und dünner und mehrfach gebrochener Strohhalm, aber es ist zumindest immerhin ein Strohhalm, an dem man sich vielleicht hängen könnte. Wenn man jetzt mit diesem Unbehagen in die nächsten Spiele geht. Ja. Aber ja, also ich teile das und ich bin da auch sehr, sehr, sehr gespannt, ob uns das nochmal so hart auf die Füße fällt. Und also wenn das jetzt wirklich so ein Muster wird, dass du jetzt in jedem Spiel ein, zwei, drei Tore so kriegst, na, dann Halleluja. Also, boah. Aber so weit ist es noch nicht, müssen wir jetzt erstmal gucken. Gut, das war jetzt, glaube ich, recht umfänglich zum Thema Fürth. Ich wäre jetzt geneigt, in Richtung Bielefeld zu schauen, oder haben wir noch was vergessen, was wir jetzt zu Kräuter Fürth? Ich habe noch eine Frage. Da habe ich vorhin, wollte ich vorhin, also hat jetzt nicht gepasst, aber wo wir jetzt so ein bisschen in so Zwischenräumen sind, kannst du mal noch einen Satz zu Steilmach sagen? Weil ich finde fand den jetzt in den Spielen, wo er viel Spielzeit bekommen hat, schon
Ja,
ziemlich
war gut.
gut.
Ja,
Oder?
genau. Fand ich auch. Ja.
Ja. Also gerne.
Gerne weiterspielen. Also darf gerne weiterspielen.
Ja, und
Glaube
darf auch
ich.
gerne so weitermachen. Den sehe ich im Moment viel lieber als Knacker, muss ich ganz ehrlich sagen,
Ja,
auf der Position. So.
absolut. Ja.
Weil irgendwie, also ich finde, der hat so eine Kernigkeit, weißt du? Also irgendwie, als
Der
ich.
bringt was in unser Spiel, was wir sonst nicht
Genau,
haben. Ja.
ja.
Knacker ist ja auch so ein Kandidat, den brauchst du ja im Zweikampf nur anpusten, dann fällt er ja um und hat Aua.
Ja,
Und
genau.
das ist Steilmach eben nicht. Ja. Steilmach ist dann eben im Zweikampf auch einfach kernig. Ja, und fällt nicht bei jeder Kleinstberührung um und will einen Freistoß haben. Also
Genau. Ja, da muss es ja auch eine Ansage gegeben haben vom Trainerteam, so in seine Richtung. Irgendwie, da gab es vor kurzem auch irgendwo mal einen Text in das Volkesstimme, wo er also darüber so ein bisschen auch berichtet und sagt, naja, gab es halt schon ein paar Ansagen und ein paar Dinge, die er dann verbessern musste und das hat er sich erst nicht so zu Herzen genommen und jetzt eben doch und jetzt spielt er auch und naja, ich meine, es ist ein junger Bursche, vielleicht tut ihm das in seiner Karriere auch gut, dass er die Anlagen hat, es zu sehen, so, ne? Also, dass der kicken kann auf jeden Fall und ist doch schön, wenn da vielleicht ein Schalter umgelegt wurde oder wenn da was Klick gemacht hat. Und wir an ihm jetzt noch einiges an Freude haben. Ich würde mir das sehr wünschen.
Steinmach ist ja da auch wieder ein schönes Beispiel. Ja, und jetzt
wofür?
Jetzt schlage ich nochmal die Brücke in Richtung Noah Kruth vielleicht.
Ach so. Okay.
Warum konnten wir denn das jetzt sehen, was wir gesehen haben bei Steinmach? Weil er spielt. Einfach weil er spielt. So. Und er konnte dann in den zwei Spielen, in denen er wurde ja auch vorher von Partizan auch immer eingewechselt. Also es ist ja schon so, dass er auch immer wieder auch ein Spiel, schon eine Option war.
Ja,
so, stimmt. Und er hat dann peu à peu und jetzt in den letzten zwei Spiele von Anfang an gespielt und er macht das gut. So. Er kann das aber auch nur gut machen, weil man ihn lässt. Ja. Wir wissen doch gar nicht, ob Noah Kruth vielleicht sogar in bestimmten Punkten sogar besser ist als Dominik Ram. Das weiß ja von uns keiner, weil wir es ja auch nicht sehen. Und jetzt bitte nicht wieder mit dem Thema kommen, naja, im Training sieht man, ja, es gibt Spieler, die können im Training glänzen, man nennt sie auch Trainingsweltmeister und die kriegen es aber auf dem Platz in den 90 Minuten, wo es drauf ankommt, kriegen sie halt diese Sachen oft nicht umgesetzt. So. Und dann gibt es Spieler, die glänzen halt nicht so im Training, denen ist aber egal, ob sie dann spielen, weil im Spiel kriegen sie es dann hin. So, und da ist für mich wirklich mal, also ich würde es halt wirklich gerne mal sehen, wenn schon nicht so. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum nimmt man denn Noah Kruth nicht mal ein DFB-Pokalspiel? Also das ist ja auch so ein Grund, so ein Thema für mich, wo ich sage, warum lasse ich denn dann, wenn ich den Landespokal schon nicht mehr habe, zum Glück, ich will den auch nie wieder haben, ja, diesen Großwettbewerb da für gescheiterte Vereine, dann setze ihn doch wenigstens im DFB-Pokal ein.
Er wird halt auch nicht gemacht. Naja gut, ich meine, er hatte Spielzeit in der U23 und da gibt es Leute, die da ein bisschen was verfolgen, die ihn da jetzt auch nicht überzeugend fanden. So, ja, da kann ich jetzt, das kann ich nur berichten, da kann ich jetzt nichts weiter zu sagen, weil ich eben die U23 leider weit weniger intensiv verfolge, als ich das gerne tun würde. Aber also diese Belege gäbe es zumindest. Aber dann, wenn das so ist, dann musst du aber jemanden holen, weißt du? So, dem
genau,
ist potenziell
das sehe ich auch so. Nur eine Nummer 2 zu haben, um eine Nummer 2 zu haben, ist ja auch Blödsinn.
Genau. Aber genau. Das,
und wenn du dann der Meinung bist, der ist nicht gut genug, ja, genau, dann muss das passieren, was du gerade sagst. Da muss ich ja nicht jemanden holen, den ich für gut genug halte.
Genau. Aber jetzt, ja, genau. Also jetzt fangen wir an, uns zu wiederholen.
Nein.
Deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt hier.
Genau, ich wollte jetzt nur ganz kurz, dann kannst du mit deinen statistischen Teilen, die du da immer hast, kommen. Es spielt übrigens die 18 schlechteste Heim gegen die 16 schlechteste Auswärtsmannschaft am Wochenende.
Ah ja, okay. Das heißt also, das war jetzt sozusagen dein Bielefeld-Segment-Intro, ne? Das war jetzt sozusagen die goldene Brücke. Genau. Ja, also dass die Auswärts total nicht gut sind, habe ich auch ermitteln können tatsächlich hier in meiner Vorbereitung der Statistiken, die du gerade schon ansprachst.
Genauso viele Punkte Auswärts geholt wie wir zu Hause.
Kommen wir zur Bilanz. Also wir haben 6 Spiele, weiß zumindest Fußballdaten.de hier aus, gegen Bielefeld. 5-mal haben wir in der zweiten Liga gegen die gespielt. Und einmal im DFB-Pokal. Jetzt weißt du natürlich sofort aus dem Kopf, in welchem Jahr, stimmt's? Ja, laut Fußballdaten.de haben wir gegen Arminia Bielefeld im DFB-Pokal gespielt. Und zwar 2005. Angeblich.
Ja.
Aber man findet wohl keine, also man findet zumindest bei
Fußballdaten.de,
das ging 0-2 aus.
Ah ja, okay.
Genau, aber frag mich jetzt hier, also DFB-Pokal erste Runde, Sonntag, 21.08.2005, FCM Bielefeld 0-2, aber du findest gar keine Statistiken dazu, also keine Ahnung.
Da war ich noch in Bayern am 21.08.2005.
Vielleicht ist das auch einfach Fake News, I don't know. Also auf jeden Fall, wie gesagt, 6 Spiele insgesamt. Bilanz 2 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen, 8-8 Tore. Das letzte Spiel gegeneinander fand in Bielefeld statt. Am 5. Spieltag. Ich erinnere mich übrigens gerade wieder an die extrem coole und sehr, sehr lustige Podcast-Aufnahme mit der Eva, die wir da hatten zum Bielefeld-Spiel. Beide Bielefelder Treffer in diesem Spiel fielen in der zweiten Halbzeit. Naja, und dann ansonsten Saison bisher, also so wie du jetzt gerade schon gesagt hast, die haben natürlich auch 21 Spiele, 6 Siege, 6 Unentschieden, 9 Niederlagen, sind auf Tabellenplatz 11 mit 24 Punkten und damit
einen Punkt vor dem FCM, der auf Platz 15 rangiert. Also kann es vielleicht noch ein bisschen enger werden. So. Genau, und die Auswärtsbilanz ist eben so, dass Bielefeld in 10 Spielen nur einmal gewonnen hat, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen und 11 zu 16 Tore. Zu Hause haben die 22 zu 14 Tore. Also die haben wirklich richtig Ladehemmung in der Fremde. Da kommen sicherlich unsere kurzen Pfosten wie gerufen. Und zuletzt gab es einen Heimsieg gegen Braunschweig 3 zu 2. Davor 3 Unentschieden und zwar bei der Hertha gegen Kiel und in Dresden. Und eine Niederlage, nämlich auswärts in Düsseldorf in der Rückrunde. Das ist also sozusagen die eher durchwachsene Bielefelder Bilanz. Ich habe das jetzt alles wieder vergessen, was uns Eva erzählt hatte, aber was muss man denn wissen noch? Oder was hast du noch anzutragen hier zu Bielefeld?
Tatsächlich.
Zum Gegner.
Rückrunde ist tatsächlich Bielefeld bei mir noch nicht auf dem Schirm gewesen, von daher.
Okay, aber der Trainer ist immer noch der Trainer, ne?
Mit Kniert ist noch da, ja.
Ja, den haben sie nicht entlassen. Das war ja auch so ein bisschen so ein Thema, dass der da irgendwie sehr kritisch gesehen wurde, wohl von Teilen und so. Naja, dann ist es so. Dann können wir jetzt eigentlich bloß hoffen, dass unsere Jungs da einen sehr, sehr guten Auftritt hinlegen. Das ist ein Sonntagmittagsspiel wieder. Ja, und wie du sagst, also da sollte man sich jetzt schon nochmal Schwung holen für den nächsten Saisonabschnitt und die möglichst von der Grundlinie und von irgendwelchen Standardsituationen halt irgendwie weghalten. Ich habe jetzt hier bei unserem Aufstellungstipp vorhin aus lauter Bockigkeit schon mal Noah Kruth ins Tor gestellt übrigens. So.
Alter.
Und beschlossen, der spielt jetzt hier. Das wird natürlich nie passieren, das wissen wir beide, aber, also weiß nicht, wollen wir den hier stehen lassen oder willst du Reimann reinschreiben?
Nein.
Wird Reimann sein, na gut, okay.
Ja.
Und ansonsten, wie sieht es denn bei unseren Verletzten und Gelbsperren oder so aus? Gut, Verletzungen, die üblichen
Verletzungen. Also Gelbsperre wüsste ich jetzt nicht, dass da einer sich was abgeholt hat.
Nee, glaube ich auch nicht. Falco Michel war erkältet.
Verletzungen, glaube ich, waren auch bloß die gleichen. Michel war ja raus, ja.
Genau, der war irgendwie krank. Und der steht bei 4 Gelben, genau wie Geschwill, Tobias Müller und Philipp Hercher.
Na gut, Geschwill spielt ja gar keine Rolle mehr.
Nee, ganz komisch, ne? Also der ist wirklich raus, komplett raus. So, und jetzt gucke ich nochmal auf den Kader, da sieht man es ja manchmal noch eher. Ob wir hier irgendwo eine Kartensperre haben, aber wüsste ich jetzt eigentlich auch nicht. Ja, vor allem Geschwill ist ja geliehen, ne? Also der.
Geschwill ist geliehen, ja.
Ja. Okay. Nö, dann kommen wir hier quasi aus dem Vollen schöpfen, mal wieder. Und also wenn jetzt auf der Torhüterposition nichts ändern willst, dann stellt sich die Mannschaft ja schon wieder mehr oder weniger von selber auf, ja. Also ich glaube, es wird bei Müller bleiben in der Innenverteidigung. Das letzte Mal hatten wir hier Heber nominiert. Aber Müller bringt zumindest noch eine gewisse Länge mit. Dann hättest du halt hinten Neuenberger, Müller, Matthiesen und Hercher. Oder Musonda. Also jetzt beim Dings hier, beim Spiel gegen Fürth, kam ja Musonda, glaube ich, kam ja Hercher von der Bank, ne?
Ich denke, dass wir mit Musonda anfangen werden.
Ja, ich denke das auch. Musonda, so. Denn Steilmach ist für mich jetzt im Moment eigentlich gesetzt. Ulrich Michel, wenn er fit ist. Und dann vorne Artig, Zhukovski. Naja, und eigentlich müsstest du dann jetzt wahrscheinlich doch Grieb spielen lassen.
Ja, letztes Spiel war ja auch vollkommen okay. Also zumindest offensiv 2 Tore gemacht. Na, eins ein bisschen glücklich, aber das ist ja egal. Hm. 2 Tore war schön gemacht. Hätte dann, wenn er dann mal in die Mitte gezogen ist, auch immer gute Bälle gespielt. Also ja, warum nicht? Klar. Und ich gebe auch anfangen lassen, ja.
Ja, dann ist das unsere Elf. Also dann, ich lese es nochmal vor hier. Reimann, Neuenberger, Müller, Matthiesen, Musonda, Steilmach, Ulrich, Michel, Artig, Zhukovski und Grieb. Gut, dann sei es so. Ergebnistipp deinerseits?
Ja. Dominik Reimann und unsere Abwehr werden uns böse, böse eines Besseren belehren. Und wir gewinnen 2-0.
Krass, das habe ich auch getippt. Also ich schreibe ja meinen Tipp hier, wenn ich hier was vorbereite, immer schon mit rein. Und tatsächlich steht bei mir auch 2-0. Ich möchte das jetzt einfach wirklich positiv wenden. Ich möchte jetzt gerne, dass die Mannschaft nach den letzten Spielen, wo es ja ordentlich klingelte letztlich, dann sich jetzt einfach mal wieder 2-0 spielt, vorne 2 reinwirkt. Davon kann gerne beide Zhukovski machen. Das wäre schon irgendwie cool, so um da jetzt auch wieder ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Aber mir geht es da ähnlich. Ich glaube auch, dass das eher, dass wir wohl nicht ohne Gegentor auskommen werden. Wobei, wenn Bielefeld jetzt in 10 Spielen 11-mal getroffen hat auswärts, dann stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht. Gucken wir mal. Gut, dann hatten wir Bielefeld jetzt, glaube ich, zumindest andiskutiert und kommen hier schon zum sonstiges Segment. Ich habe, also wir haben sozusagen von Kerstin ja noch was geschickt bekommen in der Gruppe, oder hat sie das nur mir geschickt? Das weiß ich jetzt, glaube ich, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Jedenfalls habe ich das angelesen, aber nicht in Gänze gelesen. Nee, ich glaube, das landete nur bei mir. Da ging es um eine Sache in NRW, die auch auf Fußballfans ausstrahlen könnte. Aber naja, gut, ich habe es eben nicht präsent, deswegen bin ich jetzt leise. Was hast denn du noch an sonstiges Themen außer dem Quiz?
Fußballtechnisch nichts.
Mir ist jetzt auch nichts
Bei mir
untergekommen.
ist gerade A durch Krankheit, B läuft ja dann auch noch so eine Winterolympiade gerade, und da ist bei mir gerade viel. Wenn ich dann die Muße finde, wird da gucke ich da relativ viel gerade.
Ja, stimmt, du
Und bin
verfolgst
da
den
eben
Winter.
sehr und interessiere mich halt da gerade sehr, sehr doll für.
Naja, nee, ist ja auch alles gut. Genau. Dann haben wir da nicht so viel. Das ist doch okay. Dann könntest du jetzt quizzen, wenn du das noch machen möchtest.
Ja, sehr gerne. Ich habe hier zum Geburtstag eine schöne Karten geschenkt gekriegt. Und das sind so legendäre Fußballmomente. Das Quiz, das sind 100 Fragen.
Was
Und das
kann da
ist
schon
immer
schief gehen?
so, sind immer so Rubriken. Also das ist schon, also ich muss sagen, Hunden nicht ohne. Und ich ziehe da jetzt einfach mal. Wir mal so eine raus und dann machen wir die. Ich kenne die Fragen auch noch nicht, habe mir die auch noch nicht angeguckt.
Ah, okay, das ist gut. Ja.
Und dann machen wir die einfach. Und dann fangen wir doch einfach mal an.
Gut, und die Hörerinnen und Hörer dürfen natürlich wieder mitraten und
Natürlich. Natürlich.
du löst selbstverständlich dann nochmal auf, ja. Gut.
Natürlich. Also, erste Karte, Überschrift Uns Uwe. Also wird es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich um Uwe Seeler gehen. Er war einer der besten Mittelstürmer aller Zeiten und auch einer der treuesten. Während seiner gesamten Karriere spielte Uwe Seeler für den HSV. Und er zählte in 476 Ligaspielen 404 Tore. Wow, 404
Irre.
Tore. Doch 6 Jahre nach seinem Rücktritt kam es für ein einziges Spiel zu einem überraschenden Comeback. Jetzt die Frage: Für welches Team schnürte uns Uwe mit 41 Jahren noch einmal die Schuhe?
Hast du die Antwort vorliegen oder musst du,
Nee,
also,
ich müsste die Karte erst umdrehen. Also
okay.
ich habe noch nicht.
Dann drehe sie mal noch nicht um. Also ich weiß es nicht genau. Ich würde aber vermuten, dass es ein Hamburger Team sein muss, weil Uwe Seeler, glaube ich, auch dafür bekannt war, jetzt einfach sehr lokalpatriotisch dort verwurzelt zu sein. Und deswegen sage ich Barmbek-Uhlenhorst.
Okay, ich sag Altona.
Okay.
So, dann kommt noch eine zweite Frage, können wir uns nochmal merken? Dann kommt noch eine zweite Frage, weil ich will es ja noch nicht umdrehen, weil dann sehe ich die andere
Ach
Lösung
so.
nämlich auch.
Ah ja, okay.
Und dann ist hier noch eine zweite Frage drauf. Welchen berühmten Fußballclub erteilte der heimatverbundene Hamburger 1961 eine Absage, obwohl er für einen Vereinswechsel die damals schwindelerregende Summe von 1,2 Millionen D-Mark kassiert hätte?
Der sollte ins Ausland wechseln und ich weiß aber nicht wohin.
Das weiß ich auch, ja. Ich sage einfach mal Inter
Ah,
Mailand.
ja, Italien könnte eine Rolle spielen. Ich sage Real Madrid.
Okay, dann drehen wir mal um. Also, als Uwe Seeler am 23. April 1978 für den irischen Erstligaklub
Ach, hör
Cork
auf.
Celtic
Ach,
auflief.
komm, Scheiße. Okay.
Gut, also Cork Celtic war es. So, und dann, oh, ich habe recht. Drei
Und dann?
Tage lang verhandelte Helenio Herrera, der legendäre Trainer von Inter Mailand, persönlich mit Seeler, um ihn nach Italien zu locken. Also tatsächlich Inter Mailand.
Ach, guck
Krass.
an.
Okay,
Respekt,
cool.
Respekt, Respekt. Gut, aber bei der ersten Frage lagen wir beide maximal weit weg. Okay.
Aber extrem weit weg. So, nächste Frage. Ja, na ja, gut. Ja. So, nächste Frage, nächste Frage, nächste Frage. Was haben wir hier? Ach, du grüne Neune. Ach, du Scheiße.
Na,
Cordoba
wenn du
1978.
schon so anfängst, na klasse.
Cordoba 1978. Oh mein Gott.
Okay.
In Deutschland ist dieses Spiel als Schmach von Cordoba, in Österreich als das Wunder von Cordoba in die Annalen eingegangen. Welcher österreichische Torjäger besiegelte mit seinen beiden Treffern das Aus des amtierenden Weltmeisters bei der WM 78? Naja, das ist einfach.
Das weiß ich nicht.
Hans Krankl, würde ich sagen.
Okay.
Und wie lange hatte Österreich bis zu diesem Tag auf einen Sieg gegen den deutschen Nachbarn warten müssen? Oh, über
Lange?
30 Jahre.
Noch länger, würde ich
Aber
sagen. Also ich würde,
wie, was, wie?
na, ich würde sagen, warte mal, über drei, Cordoba 78. Ja, länger, 30 jetzt 30 Jahre, weil 30 Jahre sind bisher 48. Da war ja dann noch nichts mit Nationalmannschaft wieder. Also ich würde sagen 50 Jahre.
So Wunderteam,
50, okay.
Wunderteam-mäßig,
50.
so, ja.
Gut. Okay, also, dann gucken wir mal. Der österreichische Mittelstürmer Hans Krankl schoss das deutsche Team mit seinen
Ach, hör
beiden
auf.
Toren aus dem Turnier.
Was durchspickt.
Ja, das kenne ich deswegen, weil ich hab so eine wirklich so eine wunderschöne CD mal vor Jahren von meiner Frau geschenkt gekriegt. Da sind so mehrere Kapitel und da ist unter anderem bei das Kapitel heißt Emotionen und da ist unter anderem der wirklich legendäre Kommentar von Edi Finger da, wo der Kranke das 3:2 macht und dann so, Kranke schießt ein, Ivert Naric, das ist total geil und deswegen wusste ich das.
Achso.
Die Österreicher, oh krass, du hast recht, die Österreicher hatten seit 47 Jahren nicht mehr gegen
Ha!
Deutschland gewonnen.
Cool. Da dachte ich mir schon
Der
fast.
letzte Sieg datierte vom 13. September 1931. Damals überrollte das sogenannte Wunderteam die deutsche Mannschaft in einem
Genau.
Freundschaftsspiel in Berlin mit 6:0.
Genau. Na,
Wow.
Wunderteam wusste ich. Also das war irgendwie, war mir noch ein Begriff, so ein bisschen. Und dann habe ich halt gedacht, na gut, okay, dann kam ja dieser Anschluss da und Zweiter Weltkrieg und tralala. Also musste das ungefähr so die Größenordnung gewesen sein tatsächlich. Ja, cool. Ja, blindes Huhn und Korn und so. Also auch nicht schlecht.
Da hast du jetzt zu mir einfach logisch gedacht, ja.
Ja.
So. Oh, Meister der Herzen.
Ja. Fällt mir sofort Schalke ein einfach, aber
ja,
gut.
ich glaube, da geht es um Schalke. Nie war die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft dramatischer als im Jahr 2001. In Gelsenkirchen lagen sich die Schalke-Fans von Jubeln in den Armen. Dabei kamen die Bayern in der vierten Nachspielminute in Hamburg noch einen Freistoß zugesprochen. Welcher Schalke-Stürmer wurde in dieser Saison Torschützenkönig der Bundesliga?
Elbe Sand.
Ja, würde ich auch sagen. Und wer schoss die Bahn in der 94. Minute zur Meisterschaft?
Oh, ja, also den Namen, wenn du mir den jetzt so sagst, weiß ich den auch. Das war so ein Mittelfeldmann, oh, war das nicht so ein, hier so ein Norweger oder so?
Verteidiger, Patrick Andersson.
Patrick Andersson, genau. Ja.
Ja.
Schwede, Schwede.
So, Schwede? Naja, Andersson halt, irgendwo da oben, genau. Der Däne Ebbe Sand wurde mit 22 Treffern
Ah.
Torschützenkönig und es war Patrick Andersson. Ja, genau.
Genau, gut. Das
So.
war jetzt nicht so schwer. Eine machen wir noch.
Eine machen wir noch.
Ja.
Warte, dann suche ich mal eine etwas schwerere Überschrift. Ja, das ist gut. Das könntest du auch wissen. In Badelatschen zum EM-Titel. Ich denke mal, da weißt du, worum es geht, oder?
Ja, nee, nicht wirklich.
Selten gab es bei einer EM einen größeren Überraschungssieger als 1992 in Schweden. Der spätere Titelträger Dänemark hatte sich eigentlich gar nicht für das Turnier qualifiziert. Welcher Umstand sorgte dafür, dass die Dänen das Teilnehmerfeld 10 Tage vor Turnierbeginn komplettierten?
Dieser Jugoslawienkrieg, glaube ich.
Ja, genau. Das war der Jugoslawienkrieg.
Oder Balkankrieg oder wie auch immer. Ich weiß nicht
Ja,
genau, wie
also
man den
Krieg
nennt.
da in Jugoslawien, genau. Ja. Und zweite Frage. Gegen welche Mannschaft bestritten Sie das EM-Finale?
Dänemark gegen, oh, weiß ich nicht. Uns? Nee, ne? Nee, das war später. Deutschland? Nee.
Deutschland.
Doch? Ja? Ah, okay.
Ja, weil Jugoslawien wegen des Balkankriegs kurzfristig ausgeschlossen wurde, amtierender Weltmeister Deutschland, bla bla bla, und 2:0 verloren. Das war zu einfach, dann einmal machen wir noch.
Na gut, okay.
Da, der König, das kann doch nur ein gewisser Pelé sein. Der König, 19. November 1969, FC Santos gegen Vasco da Gama, Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, läuft an und verwandelt einen Elfmeter. Danach stürmen Fans und FotografInnen auf den Rasen. Das Spiel wurde für 20 Minuten unterbrochen. Frage: Was war geschehen?
Na, bricht er da nicht irgend so einen absurden Rekord oder so? Dann, also so ein tausendstes Tor oder irgendwie sowas? Da gab es doch so
Das
eine
kann ich.
Geschichte. Ich,
Ja, aber
also.
das war nicht 9, das war aber nicht 69.
Nee,
Das
ne?
war
Oh.
später.
Jetzt weiß ich nicht mehr so genau. Nee, der
Was
ist.
war geschehen?
Aber 69 war der doch schon sozusagen gestandener Kicker, oder?
Ich würde sagen, der hat Santos zum Meistertitel geschossen.
Naja, und kam sozusagen zurück. Und hat es dann, also keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht. Ich
Okay.
kann es jetzt zeitlich gerade nicht gut einordnen, weil ich jetzt nicht so genau sicher bin, sozusagen in welcher Phase seiner Karriere Pelé 69 war. Aber gut.
Na, es war schon recht am Ende.
Ah ja, okay.
In welchem Alter bestritt Pelé sein erstes Länderspiel für die brasilianische Nationalmannschaft?
Oh, da war der super jung. Ich glaube
Ich würde sagen
17 oder so.
16.
16 oder 17, ja. Und hat dann irgendwie geheult nach dem Tor oder so. Also das hat mir mein Vater mal erzählt.
Gucken wir mal.
Und?
Alter, du hast recht. Pelé hatte im Maracanã-Stadion soeben den tausendsten Treffer seiner
Siehste,
Karriere erzielt.
siehste, tausend
Alter
Tore wusste
Verwalter,
ich doch,
siehst du, was
ey.
du alles weißt.
Ein bisschen was weiß ich
Was
denn doch.
du alles weißt. Das ganze Land hatte seit Wochen sehnsüchtig auf diesen Rekord gewartet. Doch je näher er rückte, desto mehr schien Orei, der König, zu verkrampfen. Als dem FC Santos ein Elfmeter zugesprochen wurde, zögerte Pelé. Für ihn waren Strafstöße die unwürdigste Art, ein Tor zu erzielen. Dann legte er sich den Ball zurecht und Sekunden später versank ganz Brasilien in einem Freudentaumel. Überall läuteten die Kirchenglocken, der Staatspräsident rief den
Überleg mal.
nationalen Feiertag aus und die Post brachte eine Sonderbriefmarke mit dem jubelnden Pelé in Umlauf.
Junge, Junge,
Ja,
ja.
und hier im Juli 57 lief der 16-Jährige zum ersten Mal für die Seleção auf. Ja.
Ja, na, hattest du
Und er
recht, ja.
erzielte gleich sein erstes Tor.
Na, siehst du mal.
Auch
Pelé.
noch gegen Argentinien.
Ja.
Also besser geht's doch gar nicht, oder?
Das ist wahr. Das ist wahr. Genau. Ja, fein. Das ist doch gut. Also, das waren jetzt echt nochmal schöne, schöne Fragen. Also,
Oh, ein Trainer ist nicht ein Idiot.
Ist das eine
Hätten wir noch
Kategorie?
im Angebot. Was?
Ist das eine Kategorie?
Ja, ein Trainer ist nicht ein Idiot.
Gut, machen wir nächste Woche. Freue ich
Ein
mich drauf.
Trainer ist nicht ein Idiot. Geil. Giovanni
Ja.
Trapattoni. Das war doch seine Wut, das war doch seine Wutrede damals.
Ja. Flasche leer und so, ne?
Flasche leer.
Was
Was
erlauben Strunz? Was macht denn der eigentlich? Komisch.
hat er ist er Jahre hier, hat er gespielt, 25% aller Spiele. Was erlaubst du uns? Geil.
Was macht denn der eigentlich? Was macht denn der eigentlich? Was macht eigentlich Thomas Strunz?
Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der knallt wahrscheinlich nochmal die Alps von Eppenberg. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Alter, okay.
Scheiße.
Gut,
Nein.
dann würde ich sagen, ist das jetzt so der Punkt, an dem wir langsam mal austrudeln? Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich jetzt hier noch eine neue Tonspur hingezaubert in mein Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, dass das jetzt nicht sozusagen unsere ganze Aufnahme kompromittiert. Ihr werdet es merken, wenn ihr es hier hört, dann ist das nicht passiert. Genau. Nee, also Bielefeld ist jetzt der nächste Gegner. Da wünsche ich erstmal allen, die im Stadion sein können, da am Sonntag maximalen Spaß, maximale Freude und maximale Erfolge natürlich auch. Und was sagtest du, ist unser nächster Gegner danach? Schalke.
Nach Bielefeld Schalke, ja.
Ach du Alarms, das ist ja. Na, okay. Muss man mal gucken. Dann schauen wir mal, mit welchem Schwung und Nichtschwung wir dann nächste Woche hier in die Aufnahme letztlich gehen. Genau. Ja, allen, die gucken, noch viel Spaß bei Olympia noch dazu. Also das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, naja, gut, diese Lindsey Vonn-Nummer, aber eben auch das Gold im Skispringen fand ich cool. Das
Ja, großartig.
hat
Das
mich
war
da ein,
super.
noch abgeholt, aber ansonsten, falls ihr Fragen habt zum Thema Olympia und Medaillenspiegel und Skandale und Geschichten, fragt Thomas. Der hat Ahnung, der guckt sich das an. Ich bin da nicht
Morgen
so.
spielt, morgen, falls es jemand interessiert, morgen um 21 Uhr spielt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel gegen Dänemark.
Ah.
Also die Männer, die Frauen haben ja schon gespielt. Die haben sich ja fürs Viertelfinale qualifiziert. Und morgen sind die Männer dran.
Gibt es, glaube ich, auch eine ganz gute Doku, die du bestimmt schon gesehen hast bei der ARD? Kann das
Habe
sein?
ich schon gesehen, ja.
Ist die gut? Kann man sich
Ja,
die angucken?
ist gut. Kann man sich angucken, ja.
Ah, okay, alles klar.
Fernsehen, ich hätte mir ein bisschen mehr Details mal so zur Kadernominierung gewünscht. Dass der Harry Kreis da mal wirklich auch mal ein bisschen mehr ins Detail geht, warum eben zum Beispiel Spieler XY nominiert wurde. Da sind sie mir ein bisschen oberflächlich geblieben, aber kann ich auch verstehen, dass er da eben nicht mit taktischen und grundlegenden und Überlegungen da eben dann auch an die Öffentlichkeit geht. Aber das hätte ich mal ganz interessant gefunden, warum eben zum Beispiel der und der Spieler nominiert wurde und der nicht. Aber
Tja,
ansonsten kann man sich die angucken, ja.
na, sehr schön. Na, vielleicht tue ich das die Tage mal noch. Mal gucken. Jetzt machen wir hier erstmal einen Punkt und vertagen uns dann entspannt auf die nächste Woche. Ich freue mich sehr auf dieses Quiz. Also großen Dank dafür, dass das in dein Leben getreten ist. Das bereichert den Podcast, glaube ich, direkt auch. Und dann, genau, hören wir uns einfach hier ganz entspannt in der nächsten Woche wieder, wenn uns nicht wieder irgendein fieser, doofer Krankheitsvirus oder sowas ereilt, aber. Das passiert ja zum Glück hier bei uns relativ selten und insofern hoffe ich mal, dass wir das für dieses Jahr jetzt einfach auch wieder überstanden haben. Genau.
Ich hoffe es auch.
Ja, und dann ja, schaltet nächste Woche gerne
Okay.
wieder rein. Bitte was?
Ich habe gehustet, Entschuldigung.
Ach so, ne? Seid ihr, also darfst du. Ist okay. War ja auch trotz noch Resterkältung auch viel, naja, was wir zu besprechen hatten. Aber jetzt machen wir einen Punkt und ich sage jetzt einfach Tschüss. Haut rein, bis nächste Woche. Tschö.
Tschüss.